Radio Tux. The German Ladles Radio. The German Ladles
Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk. Ausgabe 127, weder rund noch schön noch keine Ahnung. Jedenfalls heute mit dabei sind Marc.
Hallo.
Und Fleidi.
Hi.
Hallo.
Ja, hallo.
Das war schwäbisch. Hallo.
Genau. Ich finde es übrigens gemein, dass die 127 so fies anmacht.
Das ist eine wunderschöne Zahl.
Das ist eine Mersenne-Primzahl. Also bitte entschuldig dich da mal.
Oh, also ja. Liebe Primzahl. Ich mache jetzt bei Prime Grid mit, wo man hier diese Primzahlen rausfindet. Ja. Weil ich habe eine neue Grafikkarte und da kann man jetzt toll drauf rechnen lassen.
127 ist sogar eine Doppel-Mersenne-Primzahl. Ach komm, und eine kubanische Primzahl. Oh
eine
Gott.
Kubanische Primzahl.
Ich geh jetzt weg von Wikipedia, bevor das hier noch unschön wird.
Also Primzahlen sind wichtig.
Richtig.
Wofür genau?
Für Kryptographie unter anderem.
Okay.
Und um Schulkinder zu piesacken.
Unter anderem.
Richtig.
Und um lustige Programmieraufgaben, um Studenten zu quälen.
Richtig.
Ja.
Okay.
Genau. Wir haben letzte Woche und vorletzte Woche irgendwie die Talksendung ausfallen lassen. Da nochmal bitte um Entschuldigung. Fleidi erklärt euch aber warum.
Jetzt soll ich.
Ja, hallo, ich bin hier nur der Moderator. Ich verteile hier die...
Der Morator.
Da geht schon wieder los, wir sind schon wieder albern. Ja, was war denn? Vorletzte Woche wollten wir eigentlich die Binärgewitter-Sendung aufzeichnen, die wir dann letzte Woche aufgezeichnet haben. Da ist uns was dazwischen gekommen, beziehungsweise mir ist was dazwischen gekommen.
Genau, du warst krank.
Ich würde es mal als akutes Schlafdefizit bezeichnen. Jedenfalls haben wir die Folge dann letzte Woche nachgeholt und die gibt es jetzt schon online. Dreht sich um IT-Security und sichere Systeme. Zusammen mit Felix, den die meisten wahrscheinlich kennen, und Professor Kria haben wir da ein bisschen über IT-Security geredet.
Ja. Genau, könnt ihr euch runterladen auf radiotux.de, gibt es auch als Podcast, also kann man extra abonnieren, die Binärgewitter-Sachen, oder wenn ihr nicht eh schon unseren Feed alles habt, wo jedes Schnitzelchen Audio, was wir so produzieren, vorbeigeflogen kommt. Wird auch noch eine dritte Ausgabe dazu geben, dann nochmal tief reingebohrt in was sind so überhaupt die Sicherheitslücken, wie kann man die ausnutzen und wie kann man sich dagegen schützen. Also die erste Folge war eher so ein Rundumblick um sichere Systeme.
So ein bisschen auf einem höheren Level, so ein bisschen allgemeingültiger.
Allgemeingültig, ja. Aber schon verständlich auch für nicht-Techies.
Also ich hoffe es mal. Ja.
Also wir haben ein paar englische Begriffe verwendet, aber ansonsten...
Wird uns nie einfallen.
Das lässt sich auch nicht vermeiden ganz. Ja. Kann man das auch hoffentlich hören, wenn man nicht da so tief drinsteckt in IT-Security. Okay, Fleidi, du darfst gleich weitermachen.
Wo wir denn gerade bei Security waren.
Genau.
Da gab es vor kurzem so einen lustigen Artikel in Sachen Dropbox Authentication. Also war interessant zu lesen. Kurz überflogen geht es darum, dass man dass Dropbox seine Konfiguration in der SQLite-Datenbank speichert. Da ist auch unter anderem eine Host-ID mit drin, mit der sich der Client gegen den Server authentifiziert. Und unter Windows ist das in der Windows-Registry abgespeichert, gleiche Struktur. Und der Mensch hat da so ein bisschen rumexperimentiert, was denn passiert, wenn man so bestimmte Felder in der Datenbank ändert. Und hat herausgefunden, das Einzige, was mein Client authentifiziert, ist diese Host-ID. Und die könnte sich jetzt prinzipiell beliebig jeder nehmen, auf seinen Rechner kopieren und damit weiterarbeiten und hätte Zugriff auf deinen Dropbox-Account.
Okay, da wird also nicht nochmal das Passwort gecheckt oder sowas?
Nee, also da ist auch kein Passwort-Hash oder sowas hinterlegt, sondern da wird beim Einrichten, wenn man seine, was ist das deutsche Wort für Credentials, seine Zugangsdaten eingibt, wird es generiert und ist dann da drin und man hat dann praktisch über diese ID Zugriff auf den Dropbox-Account. Wäre soweit jetzt nicht besonders tragisch, Man hat allerdings das Problem, dass es weder in irgendeiner Art und Weise an den Rechner gebunden ist, auf dem das erstellt wird, noch, dass sich diese ID irgendwann ändert. Das heißt, du könntest jetzt in deinem Dropbox-Account dein Passwort ändern, diese ID würde aber trotzdem gleich bleiben. Was zur Folge hat, dass jemand, der dir praktisch deine Dropbox-Config klaut, für alle Ewigkeit Zugriff auf deinen Account hat und du da relativ wenig dagegen machen kannst.
Aber ich kann doch so Rechner unlink, also wieder löschen. Würde das dann nicht bedeuten, dass ich mit dem Rechner, auf dem diese Config erstellt worden, dann nicht mehr drauf zugreifen kann?
Das ist eine gute Frage. Mit Unlink würde ich jetzt mal vermuten, dass es geht, ja. Aber da muss man halt auch wissen, dass die Config geklaut wurde.
Und von welchem Rechner sie geklaut wurde.
Im Zweifelsfall halt vielleicht den Dropbox-Account nochmal komplett neu aufsetzen oder so. Ja. Ist auf jeden Fall ein Problem.
Wie ist es eigentlich bei OAuth? Also da ist es ja so ähnlich. Da schreibe ich ja auch noch mein Passwort hin, kriege irgendwas zurück und dann sind die zwei ja auch miteinander verlinkt irgendwie.
Ja, aber da arbeitet man normalerweise mit Tickets.
Die kann man auch zentral revoken. Dann,
genau, die können zentral revoked werden und sind normalerweise auch nur für eine bestimmte Zeit gültig.
Das ist ja auch das große Problem bei diesem Flaw jetzt, weil... Ja. Ich meine, dass der deine Daten bekommt, ist ja völlig unspektakulär, weil der ist ja schon auf deinem Rechner und hat sich wohl die Host-ID geholt. Könnte er natürlich auch gleich den Dropbox-Ordner mitkopieren.
Ja.
Das Problem ist echt nur, dass du, selbst wenn du dein Passwort änderst, die Host-ID wohl immer noch Zugriff auf die Dropbox erlaubt, was dann das Prinzip von dem Passwort etwas ad absurdum führt.
Ja, aber das ist doch bei OAuth auch so. Also wenn ich einmal jemandem, also bei Twitter zum Beispiel, wenn ich einem Client irgendwie per OAuth erlaubt habe, hier, du darfst dich irgendwie mit dem connecten, kann ich mein Passwort ja auch ändern, wie ich lustig bin. Da ändert sich ja auch nichts dran. Also, wo ist da der Unterschied?
Dass du bei Twitter in deinem Twitter-Web-Interface die connecteden Applikationen hast und dann sagen kannst, löschen nicht mehr erlauben.
Genau.
Und bei Dropbox.
Du kannst es praktisch an zentraler Stelle revoken.
Außer natürlich dieses Unlinking, was jetzt der Artikel, den wir da wahrscheinlich auch nachher verlinken werden, da haben sie nicht drüber geredet. Der hat nur getestet, wie es denn, wenn man das Passwort ändert. Den Unlinking-Vorgang hat der jetzt nicht getestet. Wäre interessant mal zu sehen, ob das helfen würde. Musst du natürlich auch wissen, welche deine IDs.
Doch, ich sehe es gerade, steht tatsächlich drin.
Hat er auch noch Unlink?
Ja, bei den Tipps, die er so gibt, wenn man irgendwie alte Systeme von seiner Dropbox entfernt, dann soll man die auf jeden Fall sofort unlinken.
Also das hilft wohl. Ah, ja, stimmt. Ja. Oh, letzter Absatz ganz unten. Mhm. Das Problem ist halt, man weiß dann auch nicht genau, wenn einer Zugriff hat, von welchem System jetzt die Host-ID hat. Man kann das auch schlecht nachvollziehen.
Richtig.
Ist alles ein bisschen...
Ja, ich meine, man könnte das halt natürlich auch schön machen, indem man da praktisch kryptografisch gesichert das an irgendwie die Hardware-Kombination von einem gewissen Rechner bindet. Oder so.
Mhm.
Also, ich meine, da gäbe es schon Möglichkeiten, das zu sichern oder dass man zumindest sagt, okay, man baut irgendwas ins Protokoll ein, dass wenn ein User zumindest sein Passwort ändert, dass dann die ganzen IDs auch neu generiert werden müssen. Oder sowas. Mhm. Wäre jetzt zumindest mal eine Option.
Ja.
Gut, dann was gibt's dann für Alternativen? Also wenn ich jetzt sage, Dropbox, ich meine, die sind so irgendwie so groß und vielleicht auch nicht ganz so sicher. Was könnte man da noch verwenden?
Also was ich ja schon mal gepickt hatte, war SpiderOak. SpiderOak ist auch wie Dropbox Cross-Plattform, bedeutet Linux, Mac, Windows, iPhone, also iOS, Android. Weiß gar nicht, für was sie noch Clients haben. Vielleicht gibt's da noch irgendwas Kleines. Die sind recht cool drauf. Die sind so ein bisschen mehr Richtung Ingenieursmenschen, zumindest von ihrer Aufmachung her. Also der Client ist auch ein bisschen überladen, so im Vergleich zu
viele
Dropbox.
Kommando
was ja
Option.
Ja, genau. Dropbox hat ja im Grunde keinerlei Optionen, so muss man
also
sagen.
Also die verhalten
ja
sich auch total
einfach
nicht Unix-like. Also
wer Dropbox jetzt?
Dropbox, also wenn man das Ding auf der Kommandozeile startet, da kann man kein -h --help, da kann man nichts angeben, da gibt es keine Manpage zu, da kann man einfach keine Optionen angeben. Das Ding läuft halt oder es läuft nicht.
Ja, man kann es headless machen, aber dann musst du irgendwie vorher manuell noch grafisch die Config irgendwie einstellen und standardmäßig kommst du ja eh nur mit UI richtig drauf. Und da ist dieses SpiderOak anders, also die können explizit das ganze headless machen. Da habe ich vor etlicher Zeit.
Also headless in Form von, man braucht keine grafische Oberfläche.
Richtig, genau. Vor 2009 Ende war das, Weihnachten. Ach, ist schön. Weihnachten 2009 hatte ich auch was geschrieben, wie man da zum Beispiel das Ding auf seinen Server packen kann. Und das Nette an SpiderOak ist halt, dass bei Dropbox gibt es ja nur einen Ordner, der gesynkt wird von allen Rechnern. SpiderOak hat erstmal zwei Arten, wie es läuft. Erstens kann es Backups machen, bedeutet, du kannst sagen, hier auf meinem Webserver hätte ich gern nur mein Apache-Verzeichnis zum Beispiel gebackupt. Und du kannst aber auch sagen, und zusätzlich hätte ich dieses Verzeichnis gerne auf meinen Laptop gesynkt. Aber die zwei müssen nicht miteinander gehen. Bedeutet, die bieten dir die Möglichkeit, dass du entweder Backups oder synkst. Und du kannst dir auch den Ordner raussuchen, mit dem es geschieht. Also nicht nur einen wie bei Dropbox. Recht nett ist auch, dass sie das Zeug, das sie machen, recht viel Open Source zur Verfügung stellen. Also so iNode, Notifier, Interface, Gebimsel, haben sie ein paar Open Source Libraries gebaut. Und sie verschlüsseln im Gegensatz zu Dropbox auch alles richtig. Bedeutet, das Zeug, was zu denen geht, ist verschlüsselt mit deinem Key und du brauchst diesen Key, um das Zeug wieder zu entschlüsseln. Also wenn du den verlierst, hast du halt Pech gehabt. Aber bei Dropbox, da wird es ja teilweise, keine Ahnung, gehasht und dann so hoppladihopp hochgeladen, wo ja dann die Verschlüsselung schon gar nicht stattfinden kann. Also entweder alle haben denselben Schlüssel oder dieses Hashen und Hochladen geht nicht. Genau, auf jeden Fall, da ist SpiderOak ganz nett. Gibt es auch so das übliche, ich glaube, 2 GB gratis und wenn du über einen Referral-Link gehst, ich glaube auch nochmal ein bisschen mehr oder so. Auf jeden Fall sind die ganz cool drauf, haben auch einen super Education-Discount, kriegst du, 50%, glaube ich, auf den normalen Preis. Bei Dropbox ist das ja etwas mau und vom Preis her können sie mehr als mithalten. Also Dropbox kriegst, glaube ich, für $10 50 GB, bei denen 100. Und wenn du Student bist, dann kannst du einen Education-Discount holen und dann kriegst du für $5 pro Monat 100 GB.
Okay.
Und ist auch alles in ihrem eigenen Datencenter, also nicht Amazon oder sowas in der Art und alles ganz lustig.
Und verschlüsselt und so, ne?
Ja, auch komplett.
Aber da gibt es nicht so einen kostenlosen Account auch.
Doch. 2 GB kriegst du kostenlos und dann halt, wenn du Leute einlädst.
So ähnlich wie bei Dropbox.
Richtig.
Dropbox steht auch gerade in der Kritik, weil sie ihre AGBs gerade geändert haben. Und zwar erlauben sie jetzt irgendwie, dass US-Behörden da auf die Daten drauf dürfen.
Ja, gut, wobei sie da ja, wenn die da drauf wollen, dann kommen, gehen die einfach drauf. Es ist eine US-Firma. Also ist ja nicht so, als ob die dem FBI einfach mal Nein sagen können. Die haben ja schon gewisse Rechte im Staat.
Ja, also, auch wenn die verschlüsselt sind, die Daten. Aber gut, ich meine, die sind ja nicht verschlüsselt von dir jetzt. Also wie ist es bei SpiderOak? Sind die Daten
mit von dir?
Keiner, da könnte das FBI auch gar nicht kommen, aus deiner Sicht entschlüsseln selber halt.
Richtig.
Also sie kriegen die Daten wahrscheinlich.
Wäre ja eigentlich auch der richtige Weg.
Müssten es selber entschlüsseln. Das könnte halt unter Umständen ein paar Jahre dauern. Genau. Und bei Dropbox ist es so, die Daten sind verschlüsselt, aber die werden verschlüsselt von Dropbox selber.
Richtig.
Das heißt also, sie können sie auch selber entschlüsseln. Richtig. Und genau das machen sie jetzt auch in den neuen AGBs, steht drin, wenn eine US-Behörde kommt, entschlüsseln die Daten.
Ich meine, die müssen weiter. Die ja auch entschlüsseln, damit du aufs Webinterface draufkommst zum Beispiel.
Richtig.
Das heißt, bei SpiderOak gibt es kein Webinterface.
Bei SpiderOak gibt es auch ein Webinterface. Kann sein, dass sie das irgendwie dann über JavaScript oder so hinfrickeln. Keine Ahnung. Aber es gibt ein Webinterface. Nicht so sexy wie bei Dropbox, zumindest damals nicht. Aber kannst auch so wieder irgendwelche Folders sharen und das ganze Zeug dann irgendwie als TAR-Datei runterladen. Und geht auch da. Aber das eine, ich meine, kannst ja per JavaScript machen, wenn du lustig bist.
Gut, dann haben wir hier noch einen Hörervorschlag bekommen, aber wir kennen die Dienste, glaube ich, nicht. Es gibt noch so SugarSync und Box.net.
Also SugarSync hatte ich mir auch angeschaut, die sind auch so, so wie alle anderen im Grunde. Haben Clients für mehrere Betriebssysteme, haben auch dann iPhone und bla bla bla, so
ja,
das Übliche. Also der Free-Account hat halt 5 GB.
Oh ja, das ist doch immerhin schon mal schön.
Also das, was ich da noch kenne, wäre dieses Tarsnap. Kennt ihr das?
Ja.
Das ist irgendwie von den OpenBSD-Leuten. Und das ist so irgendwie Online-Backups for the truly paranoid. Also das ist dann so total sicher mit GPG verschlüsselt und dann mit TAR gepackt und wird dann da hochgeschoben und man zahlt irgendwie Pico-Dollars pro Byte pro Monat oder so.
Ja, ist natürlich total unkomfortabel und
ja, das ist halt das üblich. Das ist dann halt ein Shell-Skript.
Genau.
Aber
okay, also da gibt es nicht so einen Client, den man sich auf
Linux
ja, ist auch nichts automatisch.
Das ist auch nichts mit Sync, sondern das ist für Online-Backups gedacht. Und was die im Endeffekt machen, ist dann die deine bereits verschlüsselten Daten und so weiter zu nehmen und auf Amazon zu schieben. Oder ich glaube, da kann man direkt dann sogar auf Amazon draufschieben. Ja.
Okay, Boxnet, kennt ihr das?
Nee.
Gibt es scheinbar auch noch irgendwie. Dann noch vielleicht zu erwähnen, Ubuntu One. Wenn man Ubuntu verwendet, kann man natürlich auch den Client irgendwie nehmen. Oh, der ist ja eingebaut. Oder man baut sich was selber. Da wären zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das mit iFolder. Das ist was von Novell. Da musst du aber halt wirklich selber irgendwie frickeln. Da gibt es aber auch irgendwie einen Server, den man sich installiert und Clients, die man sich installieren kann, auch für Windows und sowas. Hatten wir auch vor Jahren mal ein Interview auf dem Linux-Tag.
Ist also aber sehr, sehr schwergewichtig. Also war, war es Java?
Weiß kann durchaus nicht, sein, oder? Dass es ein Tomcat oder irgend sowas war. Ich weiß es nicht mehr, aber wir haben mal ein Interview dazu geführt. Vielleicht kann man dann nochmal nachhören. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall Clients gab für Windows und sowas, für Mac vielleicht sogar. Und dass man sich das selber installieren konnte. Dann kann man natürlich auch OwnCloud nehmen. Haben wir ja schon auch schon ein paar Mal in Sendungen drüber geredet. Also Frank Karliczek macht da ja ziemlich viel. Das ist ein Open-Source-Projekt und hat auch Clients. Und ich weiß gerade nicht, wie der Client-Status zum Syncing oder so und sowas ist, aber gibt's oder soll's alles geben. Kann man sich auch selber installieren und kann das auch als Backup und sowas benutzen. Da weiß ich nicht, ob es schon Windows-Clients gibt und sowas, aber kommt sicher auch noch alles. Ja, das sind jetzt so, die mir einfallen.
Also SparkleShare hatten wir in einer Sendung vor ein paar Monaten schon mal angesprochen, glaube ich.
Da kam auch neulich eine Beta raus, glaube ich, oder irgendwas recht Weites. Also SparkleShare ist ja so auf Git-Account das Ganze machen.
Genau.
Ist ja auch kein Hokuspokus. Die benutzt einfach einen iNode-Notifier. Bedeutet, das Betriebssystem sagt dir, wenn in deinem Ordner, in deinem SparkleShare-Ordner oder halt in einem Dropbox-Ordner dann bei anderen Produkten, wenn sich da was tut. Und SparkleShare macht dann halt einfach ein Git-Commit und dann hast du da auch, kannst du beliebiges Git-Repository nehmen und dahin synken. Habe ich aber nie so richtig zum Laufen bekommen, war noch ein bisschen unpoliert.
Ja, also das ist schon Mono geschrieben und das Ganze gibt es momentan als irgendwie Release-Candidate Version 0.2 für Linux und Mac. Kann man sich auch mal angucken. Also wäre auf jeden Fall auch mal eine interessante Option, wenn man so ein bisschen im Team arbeitet und da mal Sachen tauschen will, die jetzt nicht unbedingt nach draußen dringen sollen, so Geschäftsgeheimnisse oder sowas, dann kann man da auch mal bestimmt schön mitarbeiten.
Ja. Ja, und dann, wenn man da noch so ein GitHub-mäßiges Webinterface für hätte, für sein Repository, das dann auf dem Server liegt.
Das ist halt tatsächlich ein Problem. Also ich habe da mal geguckt, es gibt dann irgendwie Gitorious, was auch Open Source ist, aber das ist halt, also das kommt bei weitem echt tatsächlich nicht an GitHub ran.
Ja, und dann gibt es so Sachen, Tower zum Beispiel, der dann zumindest irgendwie mit den Commits irgendwas, aber gibt nichts Schönes leider aktuell, also so richtig schön. Taugt zwar, aber auf jeden Fall SparkleShare, auf jeden Fall mal irgendwie followen und sonst was.
Und sonst was?
Ja, und sonst was, was dann auch immer noch machbar wäre.
Okay, aber das gibt ja echt eine Menge Alternativen da draußen, das war mir gar nicht so bewusst irgendwie.
Ja, im Endeffekt, man
beschäftigt sich gar nicht damit.
Ja, dann gibt es ja noch Mozi oder so, Mozi, die auch noch recht groß sind. Die hatten dann immer dieses Unlimited Backup und stellt sich raus, du kannst für $10 gar nicht Unlimited Backup bieten, weil halt echt Leute dann so, ich kann ja all meine RAW-Fotos da hochladen, so 75 Gigabyte.
Alle meine Filme, alles.
Richtig, und dann haben sie eben so angefangen, so externe Festplatten dann doch nicht. Und so, schade. Weil echt Leute halt so ihre 2 Terabyte-Platten da rangestöpselt haben und dann mal einen PC 12 Jahre lang hochladen lassen. Und das haben sie dann aber auch aufgehört und
man muss halt auch bedenken, dass die ihre Daten wahrscheinlich alle in der gleichen Stelle abladen.
Ja.
Oder zum Großteil. Also die meisten der Dienste, die ich so kenne, die schieben das halt tatsächlich zu Amazon EC2.
Oder S3 eben.
S3. Eher S3. Mhm. Und benutzen da halt im Endeffekt die Infrastruktur von Amazon.
Genau, von daher ist es mit den Preisen auch, ist halt auch so eine Mischkalkulation. Ja. Und
ich meine, wir hatten das auch, glaube ich, war das in der letzten Talk-Sendung oder in der davor, hatten wir das ja auch mit dem Amazon Cloud Drive oder wie auch immer
richtig,
das Ding heißt.
Ja, da warte ich noch, wenn die oder Google bietet ja auch sowas an, nur irgendwie Google Docs so halbwegs komisch integriert. Wenn einer von denen zwei was rausbringen würde, weil dann gäbe es halt keine Reseller-Kosten quasi, dann kannst du dein eigenes Zeug zahlen und aber da gibt es auch.
Ja, da fehlen halt momentan die Features.
Richtig.
Okay. Gut, also wenn ihr mal eine Alternative zu Dropbox haben wollt, dann guckt euch doch mal die ganzen Links, stellen wir natürlich auch nochmal bei uns ins Blog und könnt ihr auch mal Feedback geben, also wenn ihr sagt, ihr benutzt eins davon, seid da voll der Fan von, könnt ihr uns da ja nochmal, also alle haben wir jetzt nicht getestet, mal Feedback geben, was ihr gut findet und was nicht. Dann Google Latitude.
Google Latitude. Mach mal das Feature zuerst und dann das Böse danach,
ja,
oder
genau.
Andersrum.
Ja, also es geht, also, oder sagen wir grob, es geht irgendwie darum, GPS-Daten und meine Spuren, die
richtig,
ich damit hinterlasse.
Genau. Fangen wir mal bei dem Service an, wo das Ganze als Feature aktuell läuft.
Genau, da wo man es will.
Ja. Richtig, ja, beziehungsweise also viele dann auch nicht wollen, aber man kann es ja ein- und ausschalten.
Aber genau, Latitude muss ich ja schon erstmal anmachen.
Richtig, einfach. Latitude musst du anmachen und dann musst du auch noch anmachen, also das ist jetzt das neue Feature. Latitude ist ja so ein Service von Google, wo man sich dann quasi seinen aktuellen Aufenthaltsort speichern kann und quasi über sein Handy ans Web weiterleiten oder über den Browser auch seit neuestem und den dann quasi mit Freunden teilen. Bedeutet, dann sagt man halt hier Latitude anmachen und dann lädt man Leute ein und sagt hier XY, ich kann jetzt mit dir meinen Aufenthaltsort teilen. Und du kannst dann auch sagen, ja, aber der soll es nur irgendwie auf maximal auf Stadtlevel wissen und der andere kriegt es auf Straßenlevel und der andere irgendwie nur auf Bundeslandlevel oder so. Keine Ahnung, wie da die Abstufungen sind. Und das ging schon einige Zeit so und ist hin und wieder, also je nachdem, wie aufgeschlossen man dem ganzen Privatsphäre- und Google-Thema gegenübersteht, gibt es da manchmal ganz nette Sachen. Also neulich habe ich gesehen, dass ein Kumpel, der eigentlich in der Schweiz lebt, hier in Baden-Württemberg rumgetuckert ist und dann konnten wir
mal angeschrieben.
Richtig so, hey,
ich glaube, den kennen wir alle, oder?
Genau, der Herr Schlichting. Aber
der war auch schon
hier. Schöne Grüße.
Der war auch schon hier, ja.
Ja, genau.
Genau.
Zum Beispiel Sendung 42, immer wieder schön anzuhören.
Gut zu merken.
Über OpenMoko.
Richtig, und da kann man dann, ist ganz nett, gerade wenn man sich so nach dem Studium irgendwie ein bisschen in der Weltgeschichte verteilt. Und was die jetzt Neues haben, ist, dass man nicht nur seinen aktuellen Status sehen kann, sondern man kann auch den Verlauf aktivieren. Wenn man dann auf irgendwie google.de/latitude geht, gibt es da irgendwo die Einstellungen, wo man den Verlauf anmachen kann. Und was dann passiert ist, dann dein Handy schickt dann die aktuelle Position alle, wie oft ist es denn? Scheint jede Stunde zu sein oder eben beim entsprechenden Zellenwechsel an Google. Bedeutet, wenn der irgendwo eine andere Mobilfunkzelle reinrutscht oder vielleicht ein anderes WLAN sieht, dann meldet er sich kurz beim Mutterschiff und sagt, hey, neue Position. Und du kannst dann quasi diesen Verlauf sichtbar machen auf Google Maps mit Markern. Du gehst also ins Webinterface, sagst hier Anzeigen und Verwalten und sagst vom 17.04. bis 20.04. gib mir mal meine Marker und kannst es nachher nach KML exportieren lassen. Bedeutet, du kannst dann, ohne dass du irgendwas machen musst, einfach eine geogeteckte, zeitgeteckte XML-Datei bekommen. Damit könntest du dann zum Beispiel so Sachen machen wie Fotos taggen. Bedeutet, du musst dann nicht immer die ganze Zeit einen GPS-Logger mitlaufen lassen, wenn du nur grob wissen willst, wo das Foto aufgenommen wurde, sondern du machst die ganze Zeit Fotos, wenn du es jetzt nicht mit dem Handy machst, sondern mit einer Kamera, die noch kein GPS hat, und kannst dann nachher am PC Timestamp auf dem Foto, Timestamp in der KML-Datei zusammenfügen, schön in die EXIF-Tags reinschreiben, hast du geogeteckte Fotos. Oder du willst einfach, keine Ahnung, einfach nur mal sehen, was habe ich denn vor einem Jahr gemacht. Und gut, gibst dann natürlich Google, dann hat es jetzt nicht nur dein Handyanbieter, sondern auch Google deine Position der letzten Monate und Jahre.
Genau, da weiß er immer zu Suchanfragen, die du stellst, auch gleich, wo du warst.
Machen sie auch schon. Was sie auch noch machen, ist wie verbringe ich meine Zeit? Bedeutet, die sagen dir, wie viel Zeit du zu Hause verbringst, wie viel Zeit du bei der Arbeit verbringst, wenn du denn einstellst, wo deine Arbeit ist.
Wie viel im Kino, wie viel beim Essen.
Wie viel du unterwegs warst, also gerade wenn du irgendwie so beruflich die ganze Zeit im Auto fährst, ich finde es immer lustig zu sehen, so Statistiken über mein Leben. Sagt auch dir besuchte Orte, also der Google weiß jetzt zum Beispiel, wo mein Supermarkt ist, weil ich da wohl recht oft hingehe. Und und ich habe jetzt 211 Kilometer schon zurückgelegt, seitdem ich das habe, und ich brauche nur noch 362.890 Kilometer bis zum Mond. Das ist so ihr, ja.
Das ist sehr schön, das legt man aber ziemlich schnell zurück.
Richtig.
So im Leben sowieso.
Richtig, also wie gesagt, da muss man auch, eine besondere Vorliebe für dieses Datensammeln haben und auch kein Problem damit haben, dass Google diese Daten hat. Ist auch so, besuchte Länder haben sie drauf. Bei mir ist jetzt halt im Moment Deutschland als einziges, weil das halt vor irgendwie ein paar Tagen angeschaltet wurde bei mir. Und das ist ein Feature. Auch so automatische Check-ins gehen dann zum Beispiel. Kannst du irgendwie sagen,
bei
das
Foursquare
ist.
Foursquare oder sowas?
Latitude selber. Ich kann, glaube auch irgendwie. Konnte das synken? Irgendwas war da? Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Und dann kannst du irgendwie in dein Lieblingsrestaurant, wenn du da bist, dann automatisch einchecken. Muss man mögen. Das war das Feature.
Okay, aber trotzdem nochmal kurz dabei bleiben. Also, wie fühlt man sich jetzt da so, wenn man das so eine Weile benutzt?
Ich finde es total gut. Also
man fühlt sich da nicht irgendwie überwacht oder so? Also du jetzt persönlich? Du,
die wissen, also mein Handyanbieter weiß ja eh, wo ich bin. Ich nehme an, Google wird es auch, Latitude hatte ich ja sowieso schon immer an. Der einzige Unterschied da ist jetzt, dass ich auch auf die Daten zugreifen kann und dass ich diese Statistiken sehen kann. Wenn du bisher Latitude anhattest oder mal Twitter mit irgendeiner Geo-Geschichte, dann weiß halt Twitter immer, wo du warst, sobald du irgendwas getweetet hast.
Ja gut, der Unterschied ist halt nur, dass man das explizit anschalten muss und dann halt auch nur die Info von sich gibt, wenn man was schreibt.
Richtig. Das ist natürlich hier gut. Latitude muss auch explizit anmachen. Es gibt auch noch keine Möglichkeit, den Verlauf public zu machen. Also das ist deiner.
Vielleicht ganz gut so.
Richtig.
Weil wir letzte Woche auch schon drüber geredet haben, der Malte Spitz, der hatte mal seine Daten, also ist ein grüner Bundestagsabgeordneter, ja, glaube ich, der hat seine Daten vom Telefonprovider mal rausgeklagt, von der Telekom. Mhm. Und die Zeit hat damit so eine Visualisierung gemacht und dann auch mal seine Twitter-Daten noch dazu genommen und was sonst so bekannt war und so eine nette Animation gemacht, wo er dann wie rumgefahren ist, und das ist schon ein bisschen scary, also so das Handy, selbst wenn man jetzt nicht Latitude anhat, sammelt da schon ziemlich viele Informationen über dich, die dann halt beim Provider liegen.
Richtig.
Die der dann hat.
Oh ja.
Das haben die wohl und verkaufen es dann irgendwie TomTom, um dann bessere Stauvorhersagen machen zu können.
Gut, ja. Andere Telefone sammeln auch viele Daten über die Leute, die es benutzen.
Ne? Richtig, soll es geben. Von der Apple-Fraktion ist da was bekannt geworden. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt bei dem Artikel stehe, aber ja, genau, auf jeden Fall haben die
beiden Themenbereich.
Haben die herausgefunden, dass auch das iPhone unverschlüsselt die Daten lockt, was ja, sehr fragwürdig ist.
Also das iOS 4 ist da irgendwie, ja, da also
Datei.
Ja, und O'Reilly irgendwie haben das irgendwie rausgefunden und ja, da kann man sich jetzt irgendwie in dieser Consolidate DB, wenn man die irgendwie rausholt, sich dann angucken, wo man denn überall war.
Okay, und gibt es da schon irgendwie eine Stellungnahme, warum das passiert und ob die Daten jetzt irgendwie auf dem Gerät gehalten werden oder?
Ja, die liegen auf dem Gerät.
Auf dem Gerät.
Ich bin, ja, auf dem Gerät.
Ja, also ja, aber wer telefoniert es dann nach Hause oder nicht?
Das weiß
stand
ich nicht.
Im Artikel stand es zumindest nicht drin. Da werden jetzt wahrscheinlich die Leute auch ihre Netzwerksniffer anwerfen und schauen, wann da auf diese Datei zugegriffen wird.
Ja, aber trotzdem ist es ja schon mal blöd, dass die da rumliegt und so lange die Daten da sammelt. Hm. Also ich meine, okay, man könnte ja vielleicht noch verstehen, wenn da so die Daten der letzten paar Tage drinstehen, aber da stehen die Daten der letzten Monate so richtig drin. Also du bist dann halt, wenn du diese Daten ausliest, ja, kann einer nachvollziehen, wo du dich so aufgehalten hast. Also es gibt dann bestimmt demnächst auch was und das ist gleich auf Latitude pasten kannst. So hier, nimm mal gleich meine ganzen Daten, habe ich mit dem iPhone schon gesammelt.
Das gab es heute. Heute war auf Hacker News auch ein Tool, dass das für iOS macht, aber dann offiziell so als App. Mhm. Aber jetzt gibt es wohl auch schon inoffiziell und als Systemmerkmal.
Ja, mich würde mal interessieren, mit welcher Genauigkeit es dann passiert, weil GPS muss man ja explizit einschalten und dann kommt da normalerweise auch so ein Symbol oben in der Taskleiste, dass man gerade GPS aktiviert hat.
Na gut, wahrscheinlich wird er jedes Mal, wenn du GPS irgendwie aktivierst, das reinschreiben vielleicht.
Ja, also du kennst wahrscheinlich, ich meine, GSM-Zelle hat was, einen Radius von einem Kilometer, Pi mal Daumen, so im Stadtbereich. Dann kannst du aber auch noch, da ja normalerweise die Zellkennzahlen irgendwie so wabenförmig aufgebaut sind, da kommst du ja auf, ich sag mal, 200, 100 Meter problemlos. Wenn du dann noch WLAN dazu nimmst, dann ist das sehr genau. Also ich kann jetzt gerade mal sehen, die zumindest bei Latitude, die Strecke, die ich her zurückgelegt habe, also da sieht man schon auf so 10 Meter genau, dass ich da auf der Autobahn, also auf der Bundesstraße gefahren bin. Und also die Marker sind selten neben den markierten Wegen. Also da kommst du schon ziemlich genau hin. Ist die Frage jetzt, wofür iOS das gebraucht hat. Vielleicht, was gibt's denn? Da gibt's ja so Services.
Ja, mir fällt gerade kein legaler Use Case ein.
Es gibt ja Intents, die auf Location-Updates laufen, soweit ich das.
Ja, aber dafür brauchst du die Daten nicht monatelang.
Ja gut, ja. Wahrscheinlich loggen die das raus und da ist einfach nur noch ein Log-Statement irgendwo
nicht ausgemacht. Vielleicht hat jemand das Löschen vergessen.
Das ist ja völlig normal, dass du die Dinger erstmal rausloggst. Also so einfach könnte es ja schon sein. Ist natürlich die Frage, wenn die nehmen und dann hochschicken, dann wird es ein kleines Problem. Aber,
in Deutschland wäre das illegal, selbst wenn sie es in die AGBs reinschreiben, in ihre iTunes-AGBs, ich weiß gar nicht.
Achso, das Zeug hochzuschicken? Wahrscheinlich ja.
Also ich
wüsste nicht. Ich könnte mir unter anderem vorstellen, wozu es gebraucht werden würde.
Oha.
Und zwar, um die WLAN-Datenbank zu aktualisieren. Also, dass du dir praktisch scannst, was für WLANs gibt es bei dir in der Nähe und die Position dazu. Und das gab es ja schon mal vor einer Weile, dass das Apple macht, um die... die Daten macht Android übrigens auch.
Skyhook Wireless war es.
Genau.
Ja, aber ich glaube, das benutzen die gar nicht mehr.
Diese Datenbank wollen sie ersetzen und deswegen sammeln sie es selber.
Und Google hat ja auch sowas, das macht übrigens ein Android-Phone auch. Also wenn du, man kann es ausschalten, aber standardmäßig ist das eingeschaltet, dass die bei dir in der Nähe gucken, was du für WLANs hast und das zusammen mit der GPS-Koordinate in Google übermitteln, damit die Karten, also die Mappings von WLAN Access Points auf Geo-Koordinaten genauer werden.
Im Artikel, dass es nicht nur die deine Position ist, sondern auch die enthaltenen Aufenthalts-WLAN- und Mobilfunknetzdaten.
Das wird es wahrscheinlich sein, ja.
Richtig.
Aber es ist schon eine Frechheit. Also wird da baut so ein so ein Hardwarehersteller lauter Smartphones, bringt die unter die Leute und hat er eigentlich ein Überwachungsnetzwerk in der Bevölkerung. Und gut, ich meine, ja, benutzt er ja dafür, in dem Fall jetzt, dass er tatsächlich solche Daten überträgt. Wer weiß, was er demnächst noch alles übertragen
kann, wird. Kann aber auch gut sein, dass die Daten einfach mal gar nicht personalisiert sind.
Es geht ja nicht darum, ob die personalisiert sind oder nicht, aber trotzdem
eigentlich schon.
Also Skyhook macht das ja schon so. Also das war ja von Anfang an bei allen Smartphones so, dass dieses Feature da war. Es gab ein Mapping von WLAN, MAC-Adressen auf Geokoordinaten beziehungsweise von Funktürmen auf Geokoordinaten.
Diese Datenbanken ja aufgebaut.
Ja, ich meine jetzt trotzdem, dass sich Hardwarehersteller oder Softwarehersteller das rausnehmen, diese Devices noch für irgendwas zu benutzen, was nicht klar am Anfang kommuniziert wird. Du kaufst das Gerät, um damit zu telefonieren und damit ins Internet zu gehen.
Ich glaube, das Problem
nicht, noch Daten zu sammeln für irgendeinen Konzern.
Also Google sagt, also ich weiß, dass beim Android-Einrichten, zumindest bei meinem, als ich es letztes Mal gemacht habe, stand dann irgendwie die anonymen Standortdienste waren es, glaubt dann irgendwie, nennen sie es. Also da ist jetzt kein 3 Seiten langer Text, was es ist, aber die sagen es. Und Apple hat ja von Anfang an gesagt, dass sie WLAN zur Lokalisierung benutzen. Und irgendwo kommt die Datenbank her, ob da jetzt ein Auto vor deiner Tür fährt oder nicht.
Aber wenn ein Auto vor deiner Tür fährt, ist es halt schon nochmal was anderes, als wenn du lauter Benutzern das Gerät an die Hand gibst und sagst, hey, telefoniert damit, macht damit, was ihr wollt, aber du gleichzeitig im Hintergrund noch irgendwelche Sachen machst, von denen der User jetzt in dem Sinne erstmal keine Ahnung hat und was er wahrscheinlich auch nicht unbedingt will. Weil, und wer weiß auch, was für Ideen die noch demnächst kommen.
Gut, aber andererseits...
Dann messen sie noch, was weiß ich, bauen sie noch Temperaturmesser ein und benutzen die Bevölkerung mit ihren Smartphones noch, um die Temperatur zu messen und den Luftgehalt und was weiß ich.
Ja, es geht ja in die Richtung, diese autonom verteilten Netze geht es ja immer mehr.
Ja, und dann hast du dein Smartphone noch weniger unter Kontrolle als sowieso schon, beim Apple iPhone jetzt zum Beispiel.
Richtig.
Und die Dinger machen halt, was sie wollen.
Gut, der Nachteil wäre halt Akkuverbrauch, eventuell, wenn er nicht sowieso das irgendwie, falls er gerade Daten sendet, hinten drauf macht.
Also ich finde es ziemlich scary. Das ist schon so ein bisschen wie in diesen ganzen Science-Fiction-Filmen postuliert.
Klar, es wäre ein bisschen freaky, wenn sie das dann mit deiner Person verbinden. Persönlich sehe ich jetzt nicht so als Problem, wenn es wirklich anonym ist und das bei allen passiert. Weil ich meine, dein Mobilfunkanbieter macht es ja sowieso. Dann weiß es halt jetzt einer mehr. Aber das ist ja nicht so, als ob es vorher keiner wusste.
Ja, wo deine Position ist, aber trotzdem sammeln die ja Daten da über die WLANs. Also das ist ja, du bringst ja einen Service für Apple zum Beispiel.
Aber du profitierst ja auch von einem gratis Apple-Service, weil du dann im Haus zum Beispiel ohne GPS-Empfang sagen kannst, wo du bist.
Ja, aber das sind trotzdem schon nochmal 2 verschiedene Sachen.
Richtig. Ich sehe es als okay, solange die jetzt nicht meinen Namen da daneben schreiben, dann.
Sag mal es mal so, ich finde halt, das ist ein bisschen bescheuert kommuniziert. Also, sie haben es ja überhaupt nicht. Also, das musste jetzt irgendwo mal rausgefunden werden, wie das denn funktioniert. Oder dass es sowas gibt. Irgendwie macht mein Kopfhörer gerade komische Dinge, Ingo. Jetzt habe ich wieder Stereo. kurzzeitig war irgendwie meine eine Seite weg. Wobei
das war dein Ohr.
Nee, das war nicht mein Ohr. Mein Ohr knackt nicht elektrisch und so. Wo war ich?
Noch nicht.
Achso, Kommunikation. Ein Problem bei der Geschichte ist halt einfach, dass es den Usern so nicht bewusst ist und auch nicht auf irgendeine Art und Weise kommuniziert wurde. Ich meine, auf Android kann man sich zumindest durch die Option navigieren und dann gucken, was man da alles einstellen kann.
Mhm, ja. Richtig, das ist halt beim iPhone nicht, aber da gibt es ja auch viele Optionen nicht, die es bei Android geben würde. Richtig. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal rausgefunden, wo dieses Ding liegt und dass man das sich auch mal anschauen könnte. Bedeutet, falls jemand gerne wissen will, wo er im letzten Jahr war und ein iPhone hat, einfach mal die SQLite-Datenbank sich holen und dann kann man da auch, müsste man mal schauen, ob da auch Verschlüsselungsinformationen mitgespeichert werden, sonst kannst du mal eine offene WLAN-Karte bauen oder so.
Ja. Die Daten liegen auch unverschlüsselt darum, also man braucht wahrscheinlich einen Jailbreak oder halt muss also Applikation installieren, weiß nicht, ob die da direkt drauf zugreifen kann.
Eigentlich können sie immer nur auf ihr eigenes Verzeichnis zugreifen oder halt über APIs. So.
Und wahrscheinlich gibt es ja keinen. Ja. Also wahrscheinlich braucht man einen Jailbreak dazu und kommt dann da, kann sich diese Datenbank holen oder kann damit was machen. Also auf jeden Fall gibt es da jetzt ein paar Apps, die das rausspielen oder man sucht sich halt selber irgendwie raus.
Ja.
Ich finde es trotzdem immer noch scary. Also das ist schon...
Dass du nicht ausschalten kannst, ist schon ein bisschen komisch.
Naja. Okay, lassen wir das.
Zu was Erfreulichem vielleicht mal.
Und zu was Erfreulichem, ja, wenn es noch irgendwas Erfreuliches auf dieser Welt gibt. Also
Büchereien.
Also diese Hardwarehersteller oder alle überwachen ein. Ist schon, Bücher. Amazon, auch einer von meinen Lieblingsfreunden.
Richtig. Die haben jetzt eine ganz coole Sache oder ein Presserelease am 20. April, also top aktuell, rausgebracht. Nämlich, dass sie in den USA leider bisher nur mit über 11.000 Büchereien einen Deal gemacht haben. Und zwar, dass man sich auf seinem
ich finde das immer im Schwäbischen schon nochmal irgendwie anders als im Rest der Republik und deswegen, also ich habe Bücherei kenne ich erst, seitdem ich hier wohne.
Ach so.
Für mich war das immer eine Bibliothek. Deswegen wollte ich es jetzt nur nochmal übersetzen, falls das Bücherei, ich denke immer, das ist fast schon noch irgendwie so, als würdest du zu einem Laden gehen und ein Buch kaufen, so ein Buchladen.
Okay, dann eine Bibliothek, ja. Sind wir wieder. Gut. Podcasting bildet, unglaublich. Oh. Auf jeden Fall haben sie da ein Abkommen geschlossen und dass auf dem Amazon Kindle, ihrem E-Book-Reader, die Möglichkeit bestehen wird, Bücher auszuleihen, digital auszuleihen und die dann quasi von seiner lokalen Bibliothek sich zu holen und da kein Geld ausgeben zu müssen für. Ist ein bisschen komisch, weil Amazon verdient ja eigentlich Geld mit diesen ganzen Kindle-Büchern. Und wenn sich die Leute die jetzt problemlos aus der Bibliothek holen können, ist das eine sehr komische Sache. Und das Coole ist, das Ganze bezieht sich auch nicht nur auf ihren E-Book-Reader, sondern auch auf die Kindle-Apps, die es auf Android, iPad, iPod, PC, Mac, BlackBerry, Windows Phone, gibt es ja überall diese gratis Kindle-Apps und damit soll es dann wohl auch gehen und dann so wireless synken. Finde ich eine super Sache, weil ich meine, Bibliotheken sind ja eigentlich eine echt coole Sache. Der Nachteil ist nur, dass man hingehen muss und die Dinge auch wieder so unangenehm zurückgeben. Vorteil ist, dass man im Normalfall Papier bekommt, aber auf dem Kindle liest sich es auch nicht schlecht und da gibt es dann wohl bald, dann haben sie gesagt, im Laufe des Jahres, available later this year, also später dieses Jahr, die Möglichkeit bestehen wird, sich da Bücher auszuleihen und ich meine, ist ja eine super Sache, weil Bibliotheken geben da gern Geld für aus, dass die Leute sich da was ausleihen können, werden da auch finanziert für vom Staat. Auch in den USA. Und das finde ich super.
Aber geht jetzt erstmal nur in den USA?
Ja, erstmal nur in den USA, wie alles immer. Und ist die Frage, ob das dann irgendwann zu uns kommen wird oder ob, ich meine, wir haben noch Buchpreisbindung. Ich weiß nicht, wie hohl die drehen würden, wenn man sich dann auf einmal...
Aber gilt das auch für Bibliotheken?
Was?
Ausleihe?
Ja, nee, aber ich meine, musst du mal, unsere Verlagshäuser sind doch recht groß und recht bösartig drauf im Moment und wenn dann jetzt jemand kommt bösartig. Und sagt, hey, jetzt gibt's gratis Bücher für alle auf ihrem Kindle und die wollten gerade versuchen, damit irgendwie Geld zu verdienen, so gratis Buch auf dem iPad und dann, werden die wahrscheinlich sehr, nein, ich sag mal gar nichts. Genau.
Lass uns gleich zum nächsten Thema kommen.
Richtig.
Das finde ich auch nochmal eine nette Meldung. Es gibt ein neues Humble Indie Bundle Bundle.
Wurscht.
Humble Bundle 3. Sie haben es auch irgendwie untertitelt Eis oder wie hieß es?
Frozen.
Frozen, genau.
Das Frozen Bite Bundle.
Frozen Bite Bundle. Du hast dir das gekauft?
Ich habe mir das gekauft. Ich kaufe mir die immer, weil...
Aber du spielst die Spiele nicht, du kaufst es einfach nur, um es zu haben. Nee,
ich finde das Konzept total gut. Du kannst da zahlen, was du willst. Es ist DRM-frei und ich habe es mir eigentlich gekauft, weil ich die Dinger gerne auf Steam sammle. Steam ist ja diese Online-Spiele-Plattform, die ich persönlich extrem gut finde, weil du registrierst da das Spiel auf deinen Account, dann gehört dir das Spiel. Und dann kannst du das beliebig oft runterladen. Ich muss nicht irgendwie Spiele backuppen oder so, die ich mir kaufe, sondern ich installiere mir Steam, das bisher leider nur auf Mac und Windows geht und auf Mac natürlich auch nur die Spiele, die auf Mac laufen. Und auf Linux geht's unter Wine, habe ich zumindest mal zum Laufen bekommen, damals.
Ja, Steam. Aber das ja. Humble Bundle geht auf jeden
natürlich,
Fall
genau. Und
auf
da,
allen Plattformen.
Also das Humble Bundle selber ist erstmal Windows, Linux, Mac runterladbar, ganz normal als ZIP-Datei oder als dann DMG-Datei auf Mac und dann auch über BitTorrent, wenn du das Ding dir gekauft hast. DRM-frei. Einfach runterladen, glücklich sein. Nicht alle Spiele gehen auf allen Systemen. Also in dem Humble Bundle sind jetzt 1, 2, 3, 4, ja, so.
Was ist denn überhaupt dabei?
Es Trine, keine Ahnung. Shadowgrounds Survivor, Shadowgrounds und Splot, sobald es rauskommt. Also nicht so extrem viel dieses Mal dabei. Und Jackclaw, was so ein Prototyp war, da gibt es den Source Code dafür sogar. Also ist ganz cool, kriegst du auch von einem Spiel Source Code. Das ist von Frozen Byte, ist die Firma. Das ist eine Indie-Bude, die das gemacht hat. Also Shadowgrounds ist so ein von oben Viecher abballern.
Yeah.
War, keine Ahnung, wie hieß denn das früher? Gab es da mal Soldier oder so? Keine Ahnung. Das und Trine. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir nicht mehr angeschaut, was Trine ist. Die kannst du auf jeden Fall runterladen. Und das Coole ist, seit dem letzten Bundle kannst du die dann nicht nur ganz normal runterladen, sondern du kannst ja auch über Steam OnLive oder Desura aktivieren. Es scheint wohl, also OnLive war ja dieses komische irgendwie übers Internet spielen Geschichte, glaube ich. Keine Ahnung, es sind halt auch so GameStore-Dinger. Okay. Und bitte, du kaufst es dir, dann sagen sie, hey, hier ZIP-Datei und da kannst du deinen MP3-Soundtrack runterladen. Aber sie bieten ja auch die Möglichkeit an, musst du explizit anklicken, löst das Ganze über Steam ein, zum Beispiel. Dann geben sie einfach den Code, du gehst in Steam rein, sagst hier Code aktivieren, bla blub und dann werden alle Spiele auf einmal für dich freigeschalten und laden auch schon schön runter, wenn du willst. Und ja, das Prinzip von dem Ganzen ist, du kannst zahlen, so viel du willst. Also wenn du es von Dollar haben willst, kannst du es von Dollar kaufen.
Du kannst es auch für $1,000 kaufen, wenn du
willst. Hat auch einer gemacht. $2,000 ist gerade das Maximum.
Wow.
Gary Newman und Notch, also Notch, der Erfinder von Minecraft, der hat dann irgendwie mal $2,000 gezahlt. Gary Newman hat $2,000 und einen Cent gezahlt. Dann hat Notch $2,000 und 2 Cent gezahlt, glaube ich. Und hier, also.
Die betteln sich
ja, das war irgendwie Notch, dann Gary Newman, dann der nächste, Nummer 3 aktuell, Now What, Gary. Nummer 2, Your Turn. Nummer 3, Okay, You Win. Und jedes Mal $2,000 und 1 Cent mehr. Notch ist jetzt Multimillionär.
Nerds, die genug Geld haben.
Richtig. Einfach mal aus Prinzip $2,000 ausgeben.
Finde ich gut.
Ja, schön sieht auch die Statistiken, wie viel die Mac-Leute, wie viel die Linux-Leute, wie viel die Windows-Leute gezahlt haben.
Letzten Mal war immer Linux vorne.
Ja, Linux ist immer vorne. Mac ist auch dann ein bisschen schlechter als Linux im Normalfall und Windows ist dann irgendwie total rafflig. Aber sind immer noch so 60% Windows, sagen wir mal 15% Mac und der Rest dann Linux.
Ja.
Hier. Gleich noch Average Linux $11, Average Mac $6, Average Windows $4. Das sind halt die ganzen Windows-Kiddies, die alle sowieso kein Geld haben und irgendwie einen Cent für ausgeben.
Genau.
Richtig.
Die keine Ahnung haben und deswegen auch kein Geld ausgeben. Genau. Und das Besondere bei diesem Bundle ist ja auch immer, du kannst dann sagen, wie viel Geld soll an Charity gehen, also an gemeinnützige Vereine. Mhm. Da ist immer die EFF und Child's Play oder sowas, ne?
Ja.
Weiß ich nicht, was es ist, aber man kann dann sagen, hier, zu denen soll so und so viel Prozent von dem gehen, was ich bezahle und so viel an die Entwickler und so viel an was weiß ich.
Mhm.
Ja, das wollte ich noch losgeworden sein. Okay. Ja, also wenn ihr wieder ein paar neue Spiele braucht, dann
Cross-Plattform, beliebiger Preis.
Humble Indie Bundle kaufen. besorgen.
So.
Okay, und nun zu was komplett anderen. Gehen wir mal in die Webtechnologien. Wir benutzen bei Radio Tux ja so einen Webserver, nicht den Apache, sondern einen anderen, einen, der besonders schnell ist, wenn er statische Files rausjagen soll, weil unser ganzes Audioarchiv sind ja einfach nur viele große Dateien, die sich selten ändern, also wenn sie mal hochgeladen sind, ändern sie sich nicht mehr so oft, und da benutzen wir den Nginx und der ist jetzt in der Version 1.0 rausgekommen.
Nginx ist toll, muss ich mal gesagt haben. Also in der Version 1.0 hat sich nichts großartig geändert, daher weiß ich nicht. Die haben
die
wahrscheinlich,
wollten einfach nur mal eine 1.0
rausbringen. Ich glaube, die haben jetzt einfach beschlossen, so, jetzt machen wir mal eine 1.0. Nee, aber der Webserver ist tatsächlich ziemlich großartig und der wird auch demnächst den Lighty, den ich momentan noch auf meinem Webserver einsetze, ablösen. Ist im Gegensatz zum Apache so programmiert, dass er nicht pro User einen komplett eigenen Prozess startet, was das Ganze viel effizienter macht.
Mhm.
Und ist verdammt schnell, hat eigentlich einen relativ geringen Speicherverbrauch. Und so Geschichten wie PHP lassen sich über FastCGI anbinden, was eigentlich auch okay ist.
Mhm.
Und
ein bisschen Gefrickel für die meisten, so, keine Ahnung, WordPress oder Joomla, Tuple.
Ja.
Also gerade so die Pfade richtig hinbauen, da musst du halt wieder deine...
Ja, die Geschichte ist halt, ich habe meine PHP-Prozesse eh als vorgestartete Instanzen laufen, weil
FPM
ich...
FPM oder so was?
Nö, ich habe da so Skripte, die das tun.
Hast selber gebaut, ja. Was, okay. Mhm.
Aus dem einfachen Grund, weil ich die einzelnen PHP-Prozesse für bestimmte Webseiten unter anderen Usern laufen lassen will.
Ah, okay.
Damit ich dann da die Zugriffsrechte regeln kann und so Geschichten. Damit ja. ich keine Probleme mit Uploads und so weiter habe.
Richtig.
Genau. Ich glaube, Nginx hat auch den Mod Passenger mit dabei, mit dem er Ruby-Applikationen laufen lassen kann. Also vor allem auch so Ruby und Rails und so Geschichten.
Richtig, der macht es dann automatisch, dieses ganze Ruby-Prozesse starten und monitoren und bei Bedarf mehr genau. starten und Zeug.
Also da gibt es ja bei Ruby die Rack-Middleware, nennt sich das da. Und ja, das wird halt von Mod Passenger für Nginx implementiert und der macht dann das Richtige damit.
Mhm. Gibt es auch von Apache.
Ja.
Vielleicht so ein bisschen noch um Nginx rum. War mal ein Apache? Also
genau.
ganz am 1, Anfang,
3, ne?
1.3, und haben sie gesagt, alles doof, Fumpf, und haben auseinandergenommen, haben alle irgendwie Copyright-Hinweise irgendwie entfernt, und es ist eine komische Software, also die Community, es gibt da so ein Forum, also offiziell, es gibt keine so richtige Seite, wo da die Entwicklung stattfindet, es gibt irgendwie ein russisches Forum und eine Mailingliste, also es ist eine russische Entwicklung, hat da wohl auch ein bisschen eine größere Entwickler-Community, läuft super, ist aber alles ein bisschen so intransparente Entwicklungsprozesse, ist Open Source, aber trotzdem immer noch intransparent.
Yep.
Was interessant ist, es gibt ja diese, beim Apache gibt es ja diese MPMs, die Multi, wie heißt sie, Multi-Process Manager oder so, was eben, der quasi dem Apache vorgibt, was er denn machen soll, wenn jetzt eine neue Connection reinkommt.
Multi-Processing Modules.
Multi-Processing Modules, genau. Also wenn mehr als ein Benutzer reinkommt, was soll denn der Apache da machen?
Genau.
Soll der einen neuen Thread aufmachen? Soll der einen neuen Prozess spawnen? Soll der, es gibt auch MPM-Evented, soll der vielleicht jetzt mit so einer Event-Loop abarbeiten? Gibt es da auch die Möglichkeit, Nginx ist halt irgendwie ein bisschen nicht ich sag mal, nicht so auf Funktionalität und Gebimsel optimiert wie Apache, sondern auf Geschwindigkeit. Also wenn du echt mal, wenn du eine Seite hast, die doch Unmengen an Traffic kriegt, dann lohnt sich es echt, dann Nginx davor zu hängen, ja. Wenn es nur dafür ist, um die statischen Dateien durchzuknallen. Ja.
Also Felix und ich, wir haben da vor einer Weile mal für einen Vortrag, den wir im Check gehalten haben über Event-Driven Programming, haben wir da mal den Nginx gegen den Apache gebenchmarkt, und wir hatten halt tatsächlich auf meinem Home-Server daheim, haben wir das Ganze laufen lassen und dann mal über eine Gigabit-Verbindung getestet. Und so der Apache, der ging ganz schnell in die Knie, hat dann so die komplette Process-Queue vom Betriebssystem vollgemacht. Und die Load ist irgendwie auf 250 gestiegen.
Ja.
Und also beim Nginx mussten wir dann tatsächlich für 10.000 parallele User Keep-Alives einschalten, also dass der Client die HTTP-Verbindung wiederherstellt, da werden wir nachher nochmal was zu erzählen, beziehungsweise dass er die offen lässt und nicht immer neu aufbaut, weil da tatsächlich der Flaschenhals im Gigabit Ethernet war dann der TCP-Handshake. Also da hat man schon gemerkt, der geht richtig was durch.
Ja, da musst du dann irgendwann überlegen, deinen TCP-Kernel-Parameter zu tunen, wenn du dann so weit kommst. Genau.
Also wir haben dann auch schon angefangen, irgendwie die Inhalte, die wir ausgeliefert haben, auf eine RAM-Disk zu schieben, um da das Zugreifen auf die Platte mit aus der Gleichung zu nehmen. Das hat jetzt nicht besonders viel ausgemacht, weil die Sachen eh schon vom Betriebssystem gecached wurden, aber ja.
Genau.
Ja, also was ich momentan einsetze, ist der LightTTPD.
Das weiß ich immer nie, wie man den schreibt. Irgendwo ist
ja, HTTP drin. Also er wird allgemein auch nur als Lighty bezeichnet. Ja. Daher. Ist auch ein netter Webserver, auch eventbasiert geschrieben. Also läuft im Endeffekt in einem Thread, in einem Betriebssystemprozess und arbeitet dann mit asynchroner Kommunikation, um dann in diesem einen Prozess ganz viele User bedienen zu können.
Genau. Was man auch sagen muss, vielleicht noch zwischendurch, gerade Lighty und Nginx, die sind sehr, sehr schnell, wenn es um statische Dateien geht. Wenn ihr wirklich was habt, was unglaublich dynamisch ist, und wo zum Beispiel, keine Ahnung, PHP ist so Mod PHP für Apache, das Basisbeispiel. Wenn ihr sowas habt, wird der Apache höchstwahrscheinlich immer noch schneller sein, weil er einfach keinen Overhead hat, um den PHP-Interpreter zu kontaktieren.
Das muss ich relativieren. Also Apache ist da mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller, weil er im selben Prozess PHP ausführen kann, funktioniert aber nur mit dem Mod Prefog, was auch der ineffizienteste NPM ist. Also muss man ganz klar sagen, PHP an sich ist nicht thread-safe, das heißt, man kann da nicht mehrere Instanzen mit mehreren Threads laufen lassen, sondern da muss halt jedes Mal ein kompletter Betriebssystemprozess gestartet werden, wenn da ein neuer Benutzer reinkommt.
Ja, und dann
damit muss man dann halt leben.
Ziemlich schnell auch auf.
Genau, und also was ich halt, gemacht habe, ist, ich benutze da so ein PHP-Caching-Modul, was schon einiges.
APC oder?
Ich glaube, es war Xcache. Ich habe den Namen nicht im Kopf, muss ich nachgucken. Jedenfalls benutze ich da dieses Caching-Modul und ich habe halt vorgestartete PHP-Prozesse, die automatisch über Skripte gestartet und gemonitort werden.
Vielleicht Caching-Modul, also du cachst jetzt nicht Webseiten damit, sondern tatsächlich Bytecode.
Ja. Das ist genau, also wenn diese PHP-Skripte interpretiert werden, dann gibt es da so Caching-Module, die dann diesen Bytecode, der dabei generiert werden, nehmen und irgendwo zwischenspeichern, damit, wenn die öfters ausgeführt werden, damit der Code jetzt nicht jedes Mal neu durchinterpretiert wird.
Das ist ja bei PHP ein bisschen Panne, die Dinger laufen ja nicht. Also bei Ruby zum Beispiel oder so, da hast du einen Prozess, der läuft einfach und der bleibt auch laufen, du kannst da Variablen speichern oder pipapo. PHP, jedes Mal, wenn du einen Request machst, kommt da theoretisch der Interpreter neu hoch und rödelt deinen kompletten Source von vorne nach hinten nochmal durch.
Genau.
Generiert da Bytecode raus.
Genau, und der Interpreter hat dann an der Stelle auch nicht die Möglichkeit, da sowas wie Just-in-Time-Compilation oder sowas zu machen, weil der dann halt auch gleich wieder fertig ist.
Richtig.
Weil so ein Skript, das läuft halt einmal ein Request, der liefert seine Response zurück und dann ist er wieder tot.
Richtig. So. Und dafür ist ja dieser Bytecode-Cache, dass die Kompilierungsphase zumindest nicht permanent, also vom Interpreter gemacht wird, sondern dass du den Bytecode schon hast.
Genau. Richtig. Nginx wird tatsächlich oft eingesetzt, auch von großen Seiten wie GitHub. Ist
gerade der drittmeist benutzte Server weltweit. Auf 1 ist der Apache, auf 2 ist Microsoft, auf 3 sind 7,5% der Webseiten weltweit zurzeit der Nginx. Genau. Und
Microsoft ist in Asien sehr, sehr groß, erstaunlicherweise, weil die ganzen Hauptkopien laufen. Doch, ist so.
Ist klasse.
Aber zwischen Microsoft und Nginx, also Microsoft ist nur doppelt so groß ungefähr.
Ja. Und Nginx bedient halt auch ganz viele, ich nenne sie jetzt mal High-Profile-Seiten wie WordPress.com, GitHub oder SourceForge.
Alles, was skalieren muss, kann eigentlich nicht auf einer Apache bauen.
Und was man da im Endeffekt dann
gerne. Nicht auf Facebook und so.
HipTop machen die
Facebook, etwas selber. Die haben drin. Was eigenes.
Okay. Ja. Aber zumindest große Seiten gerne.
Ja, also Nginx. Das Teil ist halt auch tatsächlich cool. Also man kann das auch noch nebenher als Reverse-Proxy einsetzen, um zum Beispiel dahinter eine Farm von Apaches als Application-Server laufen zu lassen.
Und wenn du dann ganz krass bist, dann setzt du noch vor dein Nginx noch einen Varnish, der dann quasi der HTML cached. Und wenn der dann nicht, dann kommt der Nginx. Und wenn der dann nicht, dann schon spaßig.
Also über so Webtechnologie, da könnten wir jetzt tatsächlich stundenlang wahrscheinlich reden. Ich habe da über ein ähnliches Thema auch mal irgendwann eine Thesis geschrieben. Die können wir von mir aus auch mal verlinken. Kommen wir wahrscheinlich auch später noch zu. Themen, die damit verwandt sind.
Genau, gibt es vielleicht mal ein Binärgewitter drüber.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, sollten wir unbedingt mal mit in die Binär, besteht bestimmt auch schon in unserer langen, langen Themenliste für Binärgewitter, aber irgendwie, ich glaube, wir sollten uns mal irgendwie so 3 Monate hinsetzen, das alles durchpodcasten und dann
am Stück.
So
der brutalste Livestream der Welt.
Ja, mir ist ja tatsächlich aufgefallen, das größte Problem ist immer einen passenden Termin zu finden, die Sendung dann aufzuzeichnen, das geht immer relativ fix.
Ja, also vorbereiten, nachbereiten, ja.
Ja, nicht nur vorbereiten, nachbereiten, Termine finden.
Das auch.
Ja, also, ja.
Genau. Nginx, was ich vielleicht noch anbringen wollte, ist, was ich ganz interessant fand, was ich gar nicht so oft gesehen hatte bisher, der Lightspeed-Webserver. Lightspeed, keine Ahnung, woher der kommt, war vielleicht auch mal ein Apache oder so, ist halbwegs proprietär, hat aber die interessante Geschichte, dass er kompatibel mit dem Apache ist, mit seinen HTAccess-Einstellungen, mit Mod-Rewrite-Geschichten und er bringt auch für PHP und Ruby, wie nennen sie es, LS-APIs mit oder SAPIs mit, SAPIs. Bedeutet, du kannst dann im Grunde wie Mod-PHP und wie Passenger recht einfach deine PHP- und Ruby-Anwendungen starten mit diesem Lightspeed-Webserver. Er ist irgendwie gratis für kleine Seiten und dann irgendwie pro Prozessor und pipapo. Ist aber eventuell eine interessante Möglichkeit, ohne jetzt viel an der Konfiguration rumzudoktern, mal einen einfachen Speed-Boost zu bekommen für Webseiten. Und wird recht gern eingesetzt von so VPS-Providern, die irgendwie Hosting bieten. Die sagen hier Lightspeed gehostet, dann weißt du, da kannst du dein PHP ganz normal draufsetzen, als wäre es ein Apache, aber er ist noch ein bisschen schneller.
Durchgemeint so halbwegs proprietär, das bedeutet was?
Also er ist erstmal gratis, aber du kannst dann nur die Binärversion runterladen. Okay. Und also ich sag mal komplett proprietär, aber dafür gratis verfügbar für Linux, FreeBSD, macOS und Solaris in unterschiedlichen Prozessorkonfigurationen. Und die Unterschiede zur Profi-Version sind dann irgendwie, glaube ich, die maximale Anzahl der CPUs, die man damit benutzen kann. Und das war es dann auch, glaube ich, schon. Also, so ich sag mal, für Private, die können eventuell die Kleine verwenden, die Großen, die müssen dann halt zahlen. Aber ist interessant mal zu sehen, dass es da noch mehr gibt als nur den Apache. Und mit Nginx einen, der gratis ist, mit Lightspeed einen, der zumindest kompatibel ist.
Ja. Also da denkt man einfach selten dran. Man irgendwie, wenn man so Lamp irgendwie setzt mal schnell einen Webserver auf, da denkt man als erstes, okay, Linux, Apache, PHP.
Ja. Mhm. Also ich muss ja da sagen, im Kontext meiner Thesis habe ich da tatsächlich auch eine Menge Papers zu dem Thema gelesen und ich war immer wieder erstaunt, was es denn da für gravierende Unterschiede zwischen solchen Systemen gibt. Mhm. Also da kann man ganz schön viel falsch machen.
Ja, wobei man auch sagen muss, also echt, wenn dir jetzt nicht eine High-Profile-Seite hast, reicht der Apache bei weitem aus. Was das Problem ist, schaltet Caching in euren Blog-Systemen an. Irgendwie für WordPress benutzt halt irgendeinen so einen Supercache oder so, der das euch als HTML rausschreibt. Und dann könnt ihr irgendwie 100 Leute pro Sekunde gut damit bedienen.
Ja, das so ist jetzt auch nicht das Problem. Ich habe halt keine Lust, dass ich dann halt Software einsetze, die einen riesigen Memory-Footprint
hat.
Richtig,
das ist halt das
Problem. Wenn man jetzt irgendwie einen Server hat, der nicht üppig mit RAM ausgestattet
genau. ist. Genau, aber gerade wenn ihr jetzt bei irgendeinem Hosting-Anbieter seid und euch da hier ein bisschen langsam alles, man muss nicht so weit unten im Stack ansetzen. Oft ist es echt eine Sache, dass ihr einfach mal Caching anschalten solltet in euren CMS oder in einem Blog-System oder so.
Also Radiotux wäre aufgefressen.
Richtig. Was benutzt man hier? Supercache oder?
Ja, also WordPress Supercache als Plugin. Wenn wir es ausmachen würden, würde die Seite zusammenbrechen.
Ja, das ist gerade bei uns sind ja eh alles nur anonyme Benutzer im Normalfall, von daher kann man das ja problemlos raushauen.
Ja, also richtig problematisch wird es dann tatsächlich, wenn man so dauerhafte Verbindungen hat, weil da ist das dann tatsächlich ganz schön teuer.
Richtig, da schreiben mir Leute ihre Thesis auch drüber, über so Geschichten.
Sowas gibt's ja, habe ich gehört.
Habe ich geschrieben.
Ja. Auch Google hat einen eigenen Webserver.
Auch?
Die haben auch einen eigenen Browser.
Die haben auch einen eigenen Browser und die haben auch ein eigenes Protokoll.
Richtig.
Genau. Also ja, wobei, die müssen nicht mehr HTTP sprechen, die haben sich überlegt, scheiß drauf, wenn wir schon unseren eigenen Webserver haben und unseren eigenen Client.
Das ist schon noch HTTP.
Nee, das ist so nicht ganz korrekt. Aber wir können jetzt eigentlich mal anfangen. Es geht um
Was
Speedy.
Was ist denn?
Speedy. Also SPDY, Speedy gesprochen, ist eine weitere Schicht unter HTTP, um Ladezeiten von Webseiten massiv zu beschleunigen. Und die haben sich halt mal angeguckt, okay, wie funktioniert das momentan mit dem Web? Wie sehen da die Begrenzungen aus, die so die Ladezeit von einer Webseite irgendwie verlangen? Also, begrenzen. Die sind da auf den Trichter gekommen und dass sie was wollte ich denn sagen? Genau, die haben dann im Endeffekt bemerkt, zum einen HTTP ist eigentlich komplett stateless und normaler HTTP-Request für eine Webseite sieht halt so aus, okay, ich lade jetzt die Index.html, ich lade die Bilder, ich lade das CSS, ich lade das JavaScript und alles wird immer in einem einzelnen HTTP-Request erledigt. Was dann natürlich dazu führt, dass Seiten relativ langsam laden, weil jedes Mal eine neue Verbindung aufgebaut werden muss. Dann gibt es einen TCP-Handshake, dann werden die Sachen abgeholt, dann wird die Verbindung wieder geschlossen, dann wird für das nächste Bild wieder eine neue Verbindung aufgemacht und so weiter. Das Ganze ist relativ ineffizient. Zudem haben die noch geguckt, was man sonst noch so optimieren könnte und dann ist ihnen aufgefallen, ja, HTTP kann zwar Seiten oder Inhalte komprimieren, die übertragen werden, mit GZIP zum Beispiel oder mit Deflate, kann das allerdings nicht für HTTP-Header, die bei gewissen Anfragen eigentlich den Großteil des Inhalts, ja, der übertragen wird,
Cookies
ausmachen.
Cookies zum Beispiel werden da auch in den Header mitgestopft.
Genau, zum Beispiel Cookies oder der User Agent oder gerade beim User Agent muss man halt auch sagen, das ist eigentlich eine Information, die wird jedes Mal neu mit übertragen. Da wird es eigentlich reichen, die einmal mit zu übertragen und der Server weiß dann, das ist während der Session derselbe User. Und da haben die sich mal angeguckt, was es so Optimierungen auf HTTP gibt. Zum Beispiel, da gibt es ja die Keeper Lives, die mit HTTP 1.1 raus mitgekommen sind. War, glaube ich, 1999.
Ach, schon eine Weile her.
Ja. Was da im Endeffekt gemacht wird, ist, man sendet Keeper Live Pakete unterwegs mit und benutzt eine TCP-Verbindung wieder und muss nicht jedes Mal die Verbindung neu aufbauen. Da kann man schon viel beschleunigen. Was es da noch gibt, ist Pipelining. Wird allerdings von kaum welchen Browsern unterstützt. Ich glaube, der einzige, der das momentan kann, ist Opera.
Echt?
Ja, genau. Also was bei Pipelining passiert ist, man verwendet ebenfalls Keeper Lives, kann allerdings über eine bestehende TCP-Verbindung mehrere logische HTTP-Verbindungen parallel
schicken und
benutzen.
Genau. Channeln. Wie auch immer das auf Deutsch.
Ja.
Kanalisieren. Ich glaube nicht.
Hört sich komisch an.
Ja.
Und das ist ja alles so ein bisschen, möchte man das unbedingt haben und ist das super toll, wenn da die Webseiten langsamer laden?
Ja.
Zudem hat man halt auch noch ein Problem, dass so ein Handshake gerade auch bei SSL-Verbindungen ziemlich teuer ist. Oder sagen wir es mal so verhältnismäßig teuer.
Ja.
Und was sie dann halt im Endeffekt jetzt gemacht haben, war, sie haben unter HTTP über SSL eine weitere Schicht eingezogen. Und das ist im Endeffekt diese Speedy. Da haben die noch so Geschichten drin wie eine Stream-ID und Prioritäten. Und da kann man dann im Endeffekt auch über eine bestehende TCP-Verbindung parallel mehrere Dateien abholen, kann die Header mit alle komprimieren und hat im Endeffekt über diese Stream-ID immer eine Identifizierung der Session, die da gerade jetzt am Abfragen ist.
Das ist schon ein bisschen komisch so insgesamt, weil im Grunde ist ja TCP eigentlich für Kontrollfluss verantwortlich. Aber ja. TCP ist ja eigentlich ein Connection-basiertes Protokoll.
Genau.
Dann kam irgendjemand daher und hat sich gesagt, mach mal HTTP drüber, ist Connection-frei. Weil ist ja super, dann ist ja stateless und total gut eigentlich, weil ihr get und dann hallo und tschüss. So, also keine langlaufende Verbindung, sondern man holt sich einfach was ab und dann ist gut.
Ja, also
und
das
dann
war
kommt jetzt Speedy und baut über das halbwegs stateless HTTP jetzt wieder was was einen State und was einen Kontrollfluss ermöglicht, was ja eigentlich TCP schon macht. Schon komisch irgendwie.
Aber es scheint zu funktionieren.
Und warum eigentlich nicht UDP?
Weil HTTP standardmäßig über TCP gesprochen wird.
Ja, du kannst einfach mal UDP nehmen. Also ist mir doch Bums, ob mein Bild jetzt irgendwie gesichert und sowas ankommt.
Ja, dann müsstest du halt tatsächlich auf der obersten Schicht dann alles wieder überprüfen.
Ja, dann müsstest du alles im
Was
Browser.
Was genau?
Also es sei denn, dir ist ja wirklich egal,
die,
ob das
die
Bild
gesamte Übertragung. Du möchtest ja, dass, also gerade bei so Sachen wie JavaScript-Source-Code oder HTML, da möchtest du schon, dass der Code dann korrekt übertragen wird.
Ach so, gibt's da in HTTP keine Checksum?
Nicht, dass ich wüsste.
Ach, als ob da was kaputt geht.
Nee, da gibt's keine Checksum. Also das Protokoll...
Checksum in HTTP rein und über UDP.
Nee, also was es gibt, sind Checksum für Caching, aber die werden halt auch nur für Caching verwendet.
Ach so, ja. Ja.
UDP und Speedy.
Da wäre mal was, das wäre internationale Unterhaltungsskala.
Ja, es ist schon traurig, ja, aber das ist halt einfach historisch gewachsen. Und,
ja. Ja, man muss halt auch sagen, das ist jetzt schon, sind jetzt schon knapp 12 Jahre, seit der letzte Standard von HTTP verabschiedet wurde. Mhm. Und da hat sich halt auch viel getan, ja, in der Zeit. Also ich meine, 99, da war mit dem Web-Applikation und mit dem Web war noch nicht so viel. Mhm. Ja, was zudem halt auch ermöglicht wird, wo wir gerade über neue Technologien reden werden, halt eine beidseitige Kommunikation. Das heißt, dass man halt auch vom Server Pakete an den Client schicken kann, um bestimmte Dinge auszulösen. So Stichwort Echtzeit-Web-Applikation und so weiter.
Richtig. Ja. Mhm. Aber es ist schön, dass man mal sieht, dass auch HTTP Verbesserungsbedarf hat.
Ja, also ich meine, HTTP hat halt einen großen...
Der ganze Stack.
Ja. Also HTTP hat halt einen großen Vorteil. Es ist extrem weit verbreitet und extrem simpel. Und es ist ein textbasiertes Protokoll, das kann man einfach lesen.
Mhm. Speedy ist Binary, ne?
Speedy ist Binary, da gibt es auch feste Größen von Feldern. Der Ingo macht gerade irgendwas am Kabel rum, okay. da gibt es auch feste Größen für die einzelnen Header und so weiter. Und darüber wird halt ganz normal wieder HTTP gesprochen.
Ja, es sind halt diese alten Protokolle, man merkt schon, dass... Da hat sich was geändert. Also Protokolldesign ändert sich wohl auch was.
Ja.
Aber wir leben alle noch damit. Und es ist interessant auch, also was waren es? Ich glaube, also wenn ihr Chrome habt und auf Google surft, irgendwas Gmail oder so, ist es Speedy.
Ja.
Schon jetzt. Mhm. Und ich glaube, 75...
Nee.
Ist halt nur schneller theoretisch.
Ja.
Oder so.
Also da wird halt der Content, also Speedy wird auch zwingend mit SSL verwendet.
Mhm.
Die benutzen das nicht ohne. Und für alle Dienste von Google, die mit Chrome angesurft werden, über HTTPS, um es mal genau zu spezifizieren, die verwenden dann Speedy.
Ja. Gibt einen Apache-Modul für Speedy, aber auch alles höchst Beta und wird wahrscheinlich euren Webservice zum Absturz bringen, mäßig. Ja. Und der Ilya Grigorik auf equita.com hat auch ein bisschen über Speedy geblockt und hat einen Speedy-Parser in Ruby geschrieben, den man benutzen könnte, falls man total die gute Idee hat, was man mit Speedy und einem Browser und einem Webservice alles anfangen will.
Ja. Also ich warte ja immer noch auf ein Speedy-Modul für Node, damit man das auch mit Node verwenden kann, weil ich glaube, damit da lassen sich dann tatsächlich echt mit der Kombination echt coole Sachen machen.
Ja, kann man auch sicher super Wortspiele machen, so Speedy tut Node oder... Notstand, keine Ahnung.
Ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Die Spec und das White Paper können wir mal verlinken. Das lohnt sich auf jeden Fall da, sich das mal anzugucken.
Mhm.
Finde ich durchaus interessant und man könnte halt mal, also kommt halt jetzt drauf an, ob andere Browserhersteller auch auf den Zug mit aufspringen und das mit implementieren. So.
Mhm.
Aber ich finde das auf jeden Fall mal eine gute Sache, damit, dass man sich solche Dinge auch mal anguckt und mal als Proof of Concept implementiert, um zu beweisen, dass es tut.
Mhm.
Und
ja, dann müsste bloß das noch in irgendeinen Standard gegossen werden und da wirklich alle umsetzen.
Ja, also es gibt eine Spezifikation von Google, das ist allerdings kein Standard und die hat auch noch ihre Lücken, sagt man mal so.
Ja, oh nein, ich hab Ingo Pizzageld gegeben, jetzt muss er vom Tisch wegrollen, um das in sein Geldbeutel zu stopfen. um euch mal näher ins Studio zu bringen hier.
Ja, wo wir gerade bei Chrome waren.
Mit dem Ohr hört man besser. Nee, seid mitten dabei, egal.
Immer in der ersten.
Wir sollten uns auch so einen komischen, blöden Claim überlegen.
Ein Platz an der Sonne, den gab's schon, scheiße.
was soll's. Außerdem sind wir nicht in der Sonne hier, wir sind im Dunkeln.
Ihr seid alle Schimpfwort hier einfügen.
Der riesige Fernseher macht doch Nerdsonne mit schönen 100 Hertz oder so.
Bestimmt.
Da sind keine 100 Hertz, das flackert.
Ach, das ist sicher.
Das ist Plasma.
Wie gesagt.
Und künstliches Licht. Vor allem.
Es gibt kein künstliches Licht. Licht ist Licht.
Das ist künstlich.
Das ist auch nur ein Faden, der leuchtet, so wie die Sonne. Das ist auch nur ein großer Ball, der leuchtet. Künstliches Licht.
Das ist kein Faden, das sind Teilchen, mein Lieber.
Das ist ein Wolframfaden, das ist noch anständige Birnen hier oben.
Ach so, du meinst der da in den Birnen
drin. Ein ist. Filament, das flimmert, außer natürlich diesen Neonröhren. Aber
wo wir denn gerade bei Chrome waren.
Ja, genau. wo wir gerade bei
Leuchten ganz waren. Kurz, Google hat vor kurzem angekündigt, dass es jetzt neue experimentelle APIs für Chrome Extensions gibt. Unter anderem die Web Navigation Extension API. Damit kann man dann so Navigation automatisieren oder so, mehr oder weniger. Und es gibt die Proxy Extension API, was ich tatsächlich auch das coolere der beiden finde, weil ich hatte da mal früher auf Firefox so nette Extensions, bei denen man dann angeben konnte, dass bestimmte Inhalte über bestimmte Proxys geleitet werden soll. So, also Beispiel, man ist jetzt irgendwie in einer großen Firma, da gibt es unterschiedliche Proxys, auf denen man unterschiedliche Sachen darf. Oder dass man für bestimmte Dienste, um die intern zu nutzen, nochmal über ein extra Proxy muss und dann kann man halt da sagen, für Seite XYZ geh über Proxy irgendwas. Und sowas wird es dann wahrscheinlich für Chrome auch demnächst geben mit den neuen APIs. Finde ich gut.
Ja.
Jo. Das so gefällt. Viel zum Thema Webtechnologie.
Ja.
So, okay. Ingo.
Ingo, moderiere uns.
Ich moderiere. Wisst ihr denn, wie alt Radio Tux ist?
Uralt.
Ja, genau. Mindestens so alt wie ich.
Mindestens. Aber vielleicht ein bisschen jünger.
Knapp. Ja, ganz knapp. 10 Jahre sind wir geworden, weil wir jetzt haben schon längere Zeit keine Talksendung gemacht. Dann können wir das erst jetzt ansprechen. Aber wir haben noch April, nämlich im April 2001, also noch bevor, also da, damals gute alte Zeit, die Welt war noch in Ordnung, die Terroristen waren noch nicht da und so. Ihr wisst, ne? Ja, genau. Damals. Da ist Radio Tux gegründet worden. Und somit feiern wir dieses Jahr unser 10-jähriges und das wollen wir auch mit euch, also mit euch Hörern, feiern. Und zwar werden wir da auf dem Linux-Tag in Berlin, der vom 11. bis 14. Mai ist und dort an dem Mittwoch, müsste ich jetzt gucken, das müsste dann der erste Tag wahrscheinlich, der 11. Wollen wir eine Party machen, wahrscheinlich eine Standparty oder sowas in der Art. Und ihr seid alle recht herzlich eingeladen und könnt dort mit uns Party machen quasi. Könnt euch angucken, wie dieses Studio hier aussieht, wie das alles funktioniert, könnt Fragen stellen. Wir können aber auch einfach nur ein Bier trinken und über Zeug schnacken und Pizza essen, wie der Marc jetzt auch gerade. Also wir haben uns überlegt, wir bestellen dann einfach mal eine große Runde Pizza, je nachdem, wie viele Leute kommen. Und das ist auch das Stichwort, wenn ihr Lust habt zu kommen, schreibt uns doch schon mal eine Mail, damit wir so ungefähr wissen, wie viele Leute denn überhaupt kommen. Ja genau, wir sollten uns Radio Tux X nennen, ja, mit einem großen X, wegen römisch 10. Sehr gut, sagt der Chat gerade. Also wenn ihr kommen wollt am Linux-Tag zur Party, schreibt mal eine Mail. Vielleicht werden wir auch eine Umfrage auf die Webseite packen, dass wir so ungefähr wissen, wie viele Leute lustig sind und vorbeikommen und mit uns ein bisschen feiern wollen. Also am Linux-Tag Mittwoch das Ganze dann abends, 18, 19 Uhr, Termin steht noch nicht fest, aber wird dann auf jeden Fall im Blog unter blog.radiotux.de stehen. Genau, und wir haben auch noch einen
Hallo, Hörer. Hier ist der Martin aus Friedrichshafen. Ich wünsche Radio Tux alles Gute zum 10. Geburtstag. Auf viele weitere Jahre mit Interviews und immer wieder lustigen Sendungen rund um Linux und Open Source.
Ja, genau. Vielen Dank dafür. Ein kleiner Kommentar, der gesprochen wurde von DG Fun. der auch öfter mal im Chat ist. Und
finde ich ja. gut, dass er gut, er fand gut, dass wir lustig sind. Deshalb müssen wir öfters lustig sein.
Solange wir nicht
Auslegungssache.
Ja. Genau, wir sollten bloß nicht zu lustig sein. Ja. Dann auf der anderen Seite wieder. Wir arbeiten, eigentlich sollten wir ja nicht über Sachen reden, die noch nicht wirklich fertig sind, aber ich verletze diese Regel jetzt mal und sage, es wird dieses Jahr noch ein neues Design kommen für die Radio-Tux-Seite. Ich hoffe ja, dass es noch vor dem Linux-Tag was wird, aber
und bitte kümmert euch dieses Mal darum, dass es W3C-valide ist. Bitte.
Ich kümmere mich erstmal darum, dass es überhaupt kommt. und dann können wir über alles andere reden. Also wird auf jeden Fall kommen. Immer wieder gibt es ja Kritik, dass unsere Sendung. Also an der Sendung gibt es natürlich auch viel Kritik, aber dass unsere Webseite so unübersichtlich ist und deswegen gibt es schon längere Zeit den Plan, mal ein neues Design zu machen und ich hoffe mal, dass wir das jetzt bald mal umsetzen können. Gut, das zu 10 Jahre Radio Tux. Es gibt auch ein neues Format noch auf unserer Webseite. Der Leszek, den ihr vielleicht aus dem P3-Cast kennt, der hat auch einen Videopodcast und den findet man jetzt auch auf unseren Seiten. Also wir wachsen und aggregieren immer mehr Content. Also
assimilieren.
Assimilieren, genau. Resident Borg. Widerstand ist zwecklos. Kommt doch mal ab und zu vorbei. Guckt, was es da so Neues gibt. Dann bleiben wir gleich bei den Veranstaltungen. Ich habe gerade schon gesagt, die nächste größere Veranstaltung, auf der wir sind, ist der Linux-Tag vom 11. bis 14. Mai 2011 wieder in der Messe Berlin. Und wenn ihr Lust habt, kommt, wie gesagt, am Stand vorbei oder zur Party. Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir da berichten sollen, schreibt mal eine Mail. Und wir werden natürlich wieder Live-Programm auf die Beine stellen. Und dann gibt es auch ein nettes Event, auch mit dem Linux-Tag zu tun hat. Und zwar ist es Journey Through Berlin, quasi so eine Art, ich weiß nicht, Schnitzeljagd oder ich weiß nicht, wie man das nennt.
Schnitzel.
Schnitzel. Besonders lecker auf der Pizza. Da könnt ihr mitmachen. Ich habe da jetzt mal nur einen Facebook-Link. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas anderes gibt. Auf jeden Fall gibt es da dann nachts am Mittwoch, 11. Mai. Also ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr zur Party kommt oder mit Journey Through Berlin macht. Ist so eine Art Jagd. Mehrere Leute, die dann mit Verkehrsmitteln und wie auch immer dann irgendwie von A nach B kommen müssen und
hieß das nicht mal Krawalltage? Nein.
Das ist ein anderer Mai, ja.
Okay. Egal.
Aber der ist auch bald. Mit dem Krawall und so. Genau. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr doch da auch mitmachen. Sven Gux ist unter anderem einer der Mitorganisatoren. Wer den kennt, kann ihn auch nochmal anhauen. Gibt auch, ich weiß nicht, ob es irgendwas zu gewinnen gibt oder ob es so Spaß gibt. Auf jeden Fall trifft man sich da und klingt auf jeden Fall ganz lustig. Gut, wo war ich stehen geblieben? Was kommt als nächstes? Hilf mir mal einer hier.
Die Themen.
Oh Gott.
Themen. Sind alles Dinge, die Marc erzählen will.
Ja, das ist traurig, ne?
Leg mal los. Wir können ja dann drüber diskutieren.
Wir können da total schnell drüber gehen, weil ich bin sicher, da finde ich auch noch mehr. Sollen wir mal, weiß nicht.
Ja, machen wir schnell. Mal. Wir sind schon ziemlich lange, oder? So,
nee. Dann mache ich das kurz.
Wir haben noch.
Komm.
Ja, aber wir haben über
das. Ah, hier, zack, zack.
Ja, mach mal. Okay,
was? Genau, es wird jetzt ein Gewaltmarsch für alle Hörer. Also hinsetzen, am Stuhl festhalten. Jetzt. Das erste Thema, was ich ganz cool fand, iPlayer und Hulu außerhalb der USA. iPlayer ist von der BBC. Also wenn ihr Freunde der bewegten Bilder und stimmlichen Untermalung dazu seid, TV-Serien, Filme, Dokus, pipapo.
Ich finde immer lustig, dass die, ich kann nicht, dass du da einfach so durchjagst. Ich muss einfach immer
okay, was nee, dazu komm, sagen. Mach ruhig.
dass die da lustig reden da so drüben.
Ja.
Über den Teich. Ja. Also nicht, Teich ist es ja nicht, über den Ärmelkanal.
Wie die reden da so lustig.
Ja, na, British English klingt schon ein bisschen lustiger. Ja,
nee, das klingt total toll.
Englisch der Königin,
alle lieben es. Ich finde das einfach lustig. Richtig. BBC World Service.
Also ich finde ja total, ich finde ja Schotten total großartig. Die haben einen super Akzent.
Okay, richtig. Die versteht man ja schon
nicht. Genau, und wenn ihr die hören wollt, ne, dann könnt ihr das zum Beispiel mit den iPlayer. Normalerweise jedoch nicht von Deutschland aus, weil der iPlayer, bei uns gibt es ja die Mediathek, die ja eigentlich auch jetzt in der Zwischenzeit ganz anständig wird, wenn auch nur 7 Tage lang oder so.
Mediatheken,
genau, von den Öffentlich-Rechtlichen. Und sowas ist der iPlayer zum Beispiel auch von der BBC, deren die Öffentlich-Rechtliche in England, im Vereinigten Königreich. Und Hulu ist so alle TV-Serien online schauen oder fast alle TV-Serien online schauen aus den USA. Und das wollen manche Leute ja eventuell auch. Und wenn man permanent in die entsprechenden Länder reisen muss, um dort das Zeug anschauen zu können.
Oder einen Root-Server dort betreiben.
Ja, muss. Oder alternativ einen Root-Server betreiben, ist das etwas nervig mit der Zeit. Bedeutet, auf dem Root-Server müsstet ihr, oder kann auch irgendeine VPS, irgendwas Billiges nehmen, müsst ihr euch halt ein VPN einrichten, startet das VPN und dann läuft all euer Traffic wieder über dieses VPN und dann könnt ihr, wenn ihr irgendwas noch nebenher downloadet oder so, dann läuft das über diese lahme Verbindung und kostet da Traffic und ihr schickt all euren Traffic über irgendwelche Serverbetreiber und das ist ja alles recht nervig. Deswegen war ich da eigentlich ganz angetan davon, dass es da eine Lösung gibt, die auf DNS basiert. Bedeutet, das Ziel ist im Grunde nur, dass Hulu und iPlayer so Geo-Detection-Gebimsel haben. Also die haben Teile von ihrem Service, bieten die Funktionalität rauszufinden, wo ihr denn seid anhand von eurer IP. Und euer Ziel ist eigentlich, dass wenn der iPlayer-Service fragt, wo kommt er denn her, dass der dann zurückbekommt Vereinigtes Königreich. Oder Hulu dann, dass da zurückkommt USA. Weil dann könnt ihr das ganze Zeug nämlich anschauen. Und entweder ihr macht es per VPN oder, ganz interessant, ihr macht es per DNS. Da gibt es einen Service, kostet leider irgendwie, keine Ahnung, $5 pro Monat oder so. Oder wird auch irgendwie $3 pro Monat, wenn ihr es dann irgendwie für mehr als einen Monat abschließt. Nennt sich Unblock Us. Unblockus.com, mit einem Bindestrich dazwischen. Die machen das ganz interessant. Da tragt ihr einfach deren DNS-Server bei euch zum Beispiel im Router ein. Und was die dann machen ist, die leiten die entsprechenden Domains, auf denen diese Location-Service laufen. Also wenn euer Browser eine DNS-Anfrage macht, gib mir doch mal, hallo, ich bin der Location-Server.hulu.com, dann leiten die das auf ihre eigenen Server weiter, also geben die IP von ihrem Server zurück und auf ihrem Server, der steht dann im entsprechenden Land und auf dem Server läuft ein Squid-Proxy, also ein ganz normaler HTTP-Proxy und was dieser Proxy dann macht ist, er gibt einfach, er tunnelt quasi nur diesen Request über die entsprechende IP aus dem Land und dann sagt der Service hier, wo kommt er denn her und ihr kriegt das Okay zurück und was normalerweise passiert ist, mit diesem Okay bekommt ihr noch einen Token oder eben gleich die URL von dem Stream und größtenteils ist es gar nicht notwendig, dass ihr das Video über diesen Server anschaut, sondern ihr braucht nur den Link zu dem Video und sobald ihr diesen Link habt, könnt ihr den auch über ganz normal eure ganz normale Verbindung anschauen. Der Vorteil bei diesem Ding ist natürlich, ihr könnt es in euren Router zum Beispiel zu Hause reinmachen und habt ihr dann ein iPad mit einem, keine Ahnung, der ABC-Player. Das ist auch, ABC ist ein Fernsehnetzwerk in den USA oder der iPlayer ist der britische Version davon. Dann fragt das iPad natürlich auch an, du, lieber DSL-Router, gib mir doch mal die IP von hallolocationserver.hulu.com und euer Router wird dann die DNS-Server von diesem Service benutzen, Unblock Us, und wird dann, ohne dass ihr wirklich was auf diesem iPad konfigurieren müsst, ohne ein VPN einzurichten oder so, oder auch auf eurem, auf keine Ahnung, den Nintendo Wii.
Oder auf dem Fernseher.
Oder auf dem Fernseher, genau, auf eurem, keine Ahnung, Xbox Media Center, auf eurem Apple TV, auf eurem Schieß mich tot, was auch immer da rumsteht und Internet hat. Die laufen dann alle da drüber und dann kommt ihr in die nette Situation, dass ihr A, alle möglichen ausländischen Videodienste benutzen könnt und B, darüber, dass im Grunde der komplette Traffic über eure normale DSL-Verbindung läuft, nur die Teile, die was mit Location-Abfragen zu tun haben, laufen dann über entsprechende Proxy-Server. Das Ganze ist hier irgendwie für CBS, NBC, Hulu, Hulu Plus geht natürlich auch damit, die BBC, Fox, ABC, es geht irgendwie das Major League Baseball der Amis, Voodoo, Amazon Video on Demand, auch interessant, Video on Demand bei Amazon, wenn ihr Amazon Prime Mitglied seid, könnt ihr da kostenlos Filme drüber streamen. zum Beispiel, naja, also bei den Amis Amazon Prime Mitglied seid. Es gibt nämlich französischen Sachen, TV, F1, ITV, jede Menge Zeugs hier. Sport, NHL, ESPN, bieten die alles an. Und was die machen, ist, die setzen sich echt einen Paketsniffer hin, schauen, welche diese Anfragen dann wirklich relevant sind und leiten die um. Ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, DNS-Server von jemand anders eintragen, die könnten ja alles einfach umleiten. Wobei das recht unkritisch ist, weil sie können nach wie vor kein HTTPS faken. Also die können dann zwar irgendwie die IP umleiten, aber sie kriegen immer noch kein Facebook.com-Zertifikat hin von einer anerkannten Stelle.
Bedeutet, es sei denn, sie finden, wie wir das ja letzte... Ja,
richtig, es genau.
Sie kennen da jemand bei Komodo.
Ja, richtig, genau. Dann geht es natürlich. Aber ja, das ist eine ganz nette Sache. Die bieten auch gerade für Leute, die irgendwie in China sind und auf Facebook und Twitter nicht zugreifen können, bieten sie geproxyte Versionen von denen an, die dann halt unter anderen Domain zu erreichen sind, aber geht nach wie vor. Und ja, es ist ein netter Service. Das war so das Erste, was ich ganz nett fand, weil es was anderes ist wie dieses ganze VPN-Gematsche. Und ja, falls ihr Freunde der bewegten ausländischen Bilder seid, lohnt sich vielleicht da mal drauf zu schauen. Muss man ein bisschen Geld zahlen, aber Gott, man zahlt ja auch GEZ. Von daher. Ja, das war Nummer 1. Die Frage ist, was von dem anderen sollen wir denn jetzt noch besprechen? Weil
OrientDB klingt gut.
Ich wäre ja für das Wasserschwein.
Das Wasserschwein, das Capybara. Okay, dann machen wir OrientDB und Capybara. Das andere, Headless Jam, ist nur, falls ihr irgendwann mal virtuelle Framebuffer aufsetzen müsst, ist es eine super Geschichte in Ruby, um das zu automatisieren. Da sagt ihr einfach, ich hätte gerne einen virtuellen Framebuffer und dann sagt er, bang, was willst du ausführen? Okay, OrientDB. OrientDB ist ganz cool, das gibt es schon länger, war aber irgendwie nie so im Fokus.
Ist es dann so wie MySQL oder was?
Es ist eine Datenbank. Es ist eine NoSQL-Datenbank, wobei es komisch ist, weil die so einen Pseudo-SQL-Dialekt benutzen können. Es ist eine Graph-Datenbank prinzipiell. Bedeutet, anstatt Relationen wie in einer relationalen Datenbank zu speichern, speichert man hier wie heißt
Beziehungen.
Sie? Beziehungen, also gut, was ist eine Relation, ja.
Ja, also irgendwie Graphen, Kanten. Ja,
Kanten und, wie heißt das auf Deutsch? Edges und Vertices. Ja. Edges und Vertices, Nodes und Vertices.
Knoten und Kanten.
Knoten und Kanten, Knoten, genau.
Da gleich nochmal zu empfehlen, den Podcast über die GraphDB.
Genau, die GraphDB, die das auch macht. OrientDB, ganz interessant, die können neben diesen Knoten- und Kantenzeug auch noch die Properties in einer Art Tabelle speichern. Bedeutet, wenn ihr auch mal so Sachen habt, die eigentlich keine Beziehung sind, wie zum Beispiel ein Alter von einer Person, dann könnt ihr da einfach als Property noch das Alter an eure Personen-Node dranhängen quasi. Also ich gehe jetzt mal direkt so ins Eingemachte. Das ist ganz nett. Sie bieten eine Indexierung von dem Zeug an über Lucene, also diese Java-Suchgeschichte, Volltextsuche, was auch ganz lustig ist. Sie bieten die Daten werden über einen RVB, also ist eine Mischung aus Red, Black, Tree und
RB Plus Tree.
RB Plus Tree heißt, ja. Genau. Also eine Mischung aus Red, Black Tree und B-Tree. Was ja. Eigentlich eine coole Sache ist, weil B-Trees ist so, also B-Plus-Bäume sind das, was in so allen Daten, also ein MySQL-Index ist ein B-Plus-Baum. Da hat den Vorteil, dass es...
benutzen auch teilweise falsche Stimme.
Ja, also so ziemlich alles im Grunde, was irgendwie Daten durchsuchbar speichern will, benutzen B-Plus-Baum. Die Rot-Schwarz-Bäume sind sehr interessant, um das Balancing beim Schreiben effizient zu machen, was der B-Plus-Baum ein bisschen ein Problem hat. Und die benutzen halt so eine neue Mischung aus diesen zwei Algorithmen und sind dadurch auch sehr, sehr schnell. Und es ist eine ganz nette Datenbank, die man sich vielleicht mal anschauen kann. Der kann zum Beispiel so ein Pseudo-SQL Abfragen damit machen, hat Asset-Semantik, also ihr habt Transaktionen in dem Ganzen, sie ist clusterbar, hat einen Key-Value-Store oben drauf, entwickelt wird das Ganze im Grunde eigentlich nur von einem Italiener, glaube ich, also Englisch ist okay, so die Doku, und ja, ist recht kleiner Footprint, irgendwie 500 Kilobyte hat das ganze Teil, glaube ich, recht sauberes Java, hat ein nettes Webinterface mit dabei und also wenn ihr euch mal irgendwas anschauen wollt, was eventuell eine Graph-Datenbank nicht ganz abdenkt und eine normale Datenbank auch nicht, ist hier vielleicht so die gute Zwischenlösung. Schema-frei kann man machen bei der Datenbank, man kann auch Schemas enforcen, wenn man will, also zwingen, dass Schemas eingehalten werden und Ist so ein schöner Mix aus allem, was es sonst noch so in diesem ganzen Datenbankumfeld gibt. OrientDB. Tada. Genau. Und das Zweite, was wir noch hatten, Capybara WebKit, ist auch neu. Das sind alles sehr tiefe technische Themen, die doch recht speziell sind, aber ich bin sicher, irgendjemand interessiert es. Capybara ist ein Web-Testing-Framework. Bedeutet, wenn ihr eine Web-Anwendung geschrieben habt und da jetzt Tests für schreiben wollt, aber die Tests nicht nur auf Unit-Test-Ebene machen, sondern ihr wollt echt mal testen, wenn ihr da in einem Browser drauf geht und der klickt den Link und dann gibt er in das Feld irgendwie Hallo ein und drückt dann OK, kommt er dann auf eine Seite, wo Bababui steht oder sowas in der Art. Und Capybara ermöglicht es, indem er quasi über Capybara Webbrowser fernsteuern kann. Selenium ist zum Beispiel so eine Webbrowser-Fernsteuergeschichte, die recht bekannt ist im Testing-Umfeld. Was Capybara macht, ist, er abstrahiert das Ganze noch ein bisschen, indem er eine recht nette DSL vorgibt, also eine domänenspezifische Sprache, wo man dann irgendwie Methoden hat, die zum Beispiel Click-Link heißen. Und was die Methode dann macht, ist, sie sucht natürlich ein A-Element mit einem href und sowas. Also abstrahiert das recht schön. Und Capybara kann auch noch die Browser-Dingers austauschen. Bedeutet, man kann dann sagen, ich brauche eigentlich keinen Browser, der JavaScript und so macht. Mir reicht eigentlich echt nur das HTTP-Zeug mit ein bisschen HTML. Das ist natürlich sauschnell. Man kann aber auch sagen, ich hätte gern, dass du Selenium benutzt. Dann poppt eben euer Firefox auf und der klickt sich da durch. Und was es da jetzt neu gibt, ist Capybara WebKit. Die Jungs von Thoughtbot, das ist eine Ruby-Firma in Boston, die ganz cool sind, die einen Blog haben namens Giant Robots Smashing into Other Giant Robots, was eines der besten Corporate-Blogs ist, die ich je gesehen habe. Die haben was gebaut, das sich Capybara WebKit nennt. Ich habe gesagt, Capybara kann diese Browser-Teile austauschen. Und bisher gab es halt so Sachen, die mehr oder weniger gut funktioniert haben. Manche waren schnell, aber dafür nicht so sauber. Manche haben den Browser komplett emuliert, aber mussten dann halt echt einen Browser starten für jedes Geraffel. Und eigentlich will man ja keinen Browser starten, weil der Browser, der macht ja die HTML, das ganze DOM-Geschichte, das Zeug. Er macht das JavaScript für das aus und das wollen wir beides. Aber er macht auch noch so CSS und Rendering, was uns völlig egal sein kann, weil wie das im Endeffekt aussieht, hat auf unsere Tests keine Einwirkungen, sondern wir wollen da echt nur irgendwo klicken und dann JavaScript ablaufen lassen. Und die haben Capybara WebKit gebaut, die benutzen Qt. Qt hat ja diese WebKit-Library. Genau. Und was die machen, ist, die haben quasi einen WebKit-Browser, nur ohne dieses ganze Geraffel außenrum. Also einen Headless WebKit-Browser quasi. Braucht trotzdem noch einen X-Server traurigerweise, weil es in Qt halt irgendwie nicht anders geht bisher. Und die können also quasi den echten WebKit-Browser, den Qt hat, fernsteuern, was dann einerseits sehr schnell ist und andererseits auch sehr kompatibel zu zum Beispiel Safari oder Conqueror, falls es den noch gibt, ich glaube ja.
Conqueror gibt es noch, genau.
Genau, benutzt auch noch WebKit, ne?
Ja, benutzt, also naja, benutzt KHTML, aber du kannst auch WebKit benutzen und es gibt auch den Reconk. Mhm. Der so ein bisschen schneller ist und ein paar neue Sachen macht und
genau.
So.
Und der kommt auch halbwegs nah an Chrome ran, wobei Chrome dann natürlich eine andere JavaScript-Engine verwendet. Also Chrome benutzt ja die V8 als JavaScript-Engine, WebKit nur für das DOM-Zeug. Ja, DOM-Zeug? Ja, wahrscheinlich schon. Safari benutzt auch WebKit und die benutzen die Nitro-JavaScript-Engine, was aber eigentlich exakt die aus WebKit ist und einen anderen Namen bekommen hat, damit es einfach total cool klingt.
Das gleiche.
Der Squirrelfish Extreme, nämlich im Original, der dann in WebKit ist.
Ne? Oder irgendwann mal KJS.
Vor langer, langer Zeit.
Ja,
langer
Zeit, genau. Oder ganz normale Squirrelfish, dann gab es irgendwie, ja. Genau, auf jeden Fall, die haben da was gebaut, dass man jetzt diesen WebKit Headless quasi so ist 10-25% schneller als das, was bisher da war. Ist eine total coole Sache, wenn ihr irgendwie Web-Anwendungen testen wollt.
Zu dem Thema hätte ich nämlich auch noch was. Und zwar den Zombie. Den Zombie.
Richtig.
Zombie.js ist auch ein extrem cooles Framework. Das muss cool sein, weil es ist in Node geschrieben.
Richtig.
Und was die im Endeffekt machen, ist folgendes. Die haben ja, Node hat ja eh schon einen JavaScript-Interpreter mit integriert, und zwar V8, beziehungsweise den JavaScript-Runtime. Interpretiert wird da ja tatsächlich nicht mehr wirklich viel. Und dann benutzen die DOM-Module und CSS3-Selektoren, um auch im Endeffekt so ein automatisiertes Testen von Webanwendungen zu implementieren. Und das Ganze kann man dann halt in Node.js skripten und das Ganze läuft asynchron und schnell und gut parallelisierbar.
Na, ja, du kannst deine Webanwendung halt meist nicht so parallelisieren. Also wenn dein Benutzer irgendwie, aber ja.
Aber man kann dann im Endeffekt halt
genau
asynchron und schnell und schick Webanwendung testen.
Richtig, wobei gibt es auch als Modul für Capybara, du kannst Zombie.js Capybara den Driver runterladen.
Schick.
Der ist ein bisschen Beta im Moment. Gibt es auch. Ist natürlich, also Performance ist natürlich, du kannst es zwar parallelisieren und auch asynchron, aber du musst ja synchron testen, weil der User ja synchron das Ganze durchklickt.
Ja, aber du könntest parallel mehrere Testgänge
richtig,
halt abfahren.
Genau, das geht dann halt bei dem, normalerweise mit Capybara musst du dann wieder mit Threads arbeiten oder Prozessen, wobei deine Webanwendung wahrscheinlich immer noch lahmer ist als dein Testing-Framework. Aber auf jeden Fall Zombie.js gibt es auch als Capybara-Modul. Ich habe es noch nicht zum Laufen bekommen, weil ich irgendwie zu blöd war, diesen Zombie.js-Prozess richtig zu spawnen. Aber das ist was anderes. Und dann gibt es Phantom.js auch noch. Das hat wer hinzugefügt?
Ich hab das gerade reingeführt. Hat zwar nichts mit Testing zu tun, aber weil wir gerade bei Headless WebKit waren.
Moment, das ist, glaube ich, nicht Headless. Da hast du auch noch eine Grafikausgabe mit dabei, soweit ich weiß, oder?
Also die kündigen das hier an, Phantom.js is a headless WebKit with JavaScript API. Mhm.
Gibt's auch als Capybara oder wird geplant, als Capybara-Modul zu bauen.
Okay. Mhm.
Es gibt fast nichts, was es nicht als Capybara-Modul gibt, coolerweise. Auch Env.js ist zum Beispiel sowas, was auch auf V8 aufbaut und Headless Gebimsel.
Ja, also Headless WebKit ist gerade irgendwie steil im Kommen.
Das Problem ist halt, dass es nicht Headless ist. Also sie sagen es zwar, aber du brauchst nach wie vor einen virtuellen X-Frame-Buffer, was dann ein bisschen nervig ist, weil du den Server auf einrichten musst und mehrere starten.
Weil die alle auf diesen Qt WebKit teilen.
Richtig, und dem kann man es wohl nicht austreiben.
Ja. Also was Zombie da halt macht, ist, die rendern einfach nicht. Also die bauen halt den DOM-Baum auf und so weiter und die können Validierung auf das HTML, was da erzeugt wird und so weiter, machen, aber die rendern halt keine SVGs oder Bilder oder CSS
weil sie halt
oder
nicht
so
WebKit verwenden, sondern nur V8.
Genau, hast du quasi nur das JavaScript, aber man kann da damit halt auch beliebig Webseiten testen, die ziemlich exzessiv auf JavaScript
richtig setzen. Also JavaScript ist auch echt das Problem. DOM haben sie zwar auch alle Unterschiede, aber das kriegt man recht gut hin, diese DOM-Emulation von Browsern, aber JavaScript ist halt, weil sie alle doch irgendwie irgendwas anders implementieren und das richtig.
Okay, dann schließen wir unser Web-Kapitel mal so ein bisschen ab für heute. Wie gesagt, wir könnten da echt noch ein paar Sendungen mal Binärgewitter drüber machen.
Richtig.
Für wen das sehr interessant ist, der möge sich doch einfach mal melden, dann können wir mal so den Bedarf ermitteln.
Mehr Feedback.
Es ist tatsächlich so. Also wir haben eine Binärgewitter-Sendung schon geplant, aber wir wissen halt nicht, was interessiert euch gerade am meisten. Und wenn ihr sagt, hey, wir möchten unbedingt Web, wir möchten unbedingt Privacy, wir möchten unbedingt was weiß ich, dann können wir das halt mal in unserer Zeitlinie so ein bisschen noch hin und her schieben, was wir da als erstes machen. So, kommen wir zu den Artikeln der Woche. Ich habe natürlich wie jede Woche keinen Artikel, weil ich lade mich ja ich lade euch ein. Mich lade ich nicht ein. Ich muss sowieso immer kommen. Ich lade euch ja ein, damit ihr mir erzählt, was es so Tolles im Web gibt und deswegen auch die Rubrik Artikel der Woche. Was habt ihr denn diese Woche gelesen?
Dazu muss man sagen, das, was ich jetzt gerade picken werde oder irgendwie vorstellen werde, das liest man nicht in einer Woche. Das ist nämlich kein Artikel, sondern ein ganzes Buch.
Okay, dann was hast du denn die letzten Jahre gelesen? Monate? Tage?
Ich bin da gerade noch dabei, ich bin noch nicht durch. Es geht um Structured Interpretation of Computer Programs, die zweite Version.
WTF?
Richtig. Das ist ein Buch, was von zwei Leuten vom MIT geschrieben wurde. Ich glaube, die Erstfassung stammt, glaube ich, von 1986 oder so, 1985, so um den Dreh rum. Und da geht es um Scheme, grob gesagt.
Scheme?
Ein Lisp-Dialekt. Also es geht
Gesundheit.
Genau. Es geht um Programmiersprachen mit ganz vielen Klammern. Und zwar, wie die grundlegend aufgebaut sind und wie man sich daraus eigene Programmiersprachen entwickelt und wie man sowas intern interpretiert und wie man Compiler schreibt.
Also es geht nicht um Scheme, sondern um Computerprogramme,
Programmiersprachen
am Beispiel von.
In den ersten paar Kapiteln wird schon Scheme durchgenommen und dann wird halt anhand von Scheme werden da so Konzepte wie funktionale Programmierung, wie Rekursion, wie Higher-Order-Functions, wie Lambdas und solche Geschichten werden da halt auf eine ziemlich gute Art und Weise, auch mit Übungen und so weiter, erklärt. Und dieses Buch, das gibt es jetzt auch schon seit einer Weile als PDF runterladbar. Und da hat sich auch jemand die Mühe gemacht, den Source Code von dem Buch auf GitHub zu veröffentlichen, zusammen mit einem Makefile, mit dem er dann E-Books generieren kann. Was ich eine also coole Sache.
EPUB-Files zum Beispiel bieten sie ja auch im Download oben direkt an. Also man muss es auch nicht selber kompilieren, sondern
Downloads.
Den Download.
Ja genau, es gibt ein EPUB-File und ich glaube, man kann da auch im Makefile müssten auch irgendwelche MOBI-Formate, nur EPUB, aber kann man konvertieren.
Richtig, verlustfrei.
Oh, genau, und also man kann sich da auch ja den LaTeX-Code zu runterladen und könnte dazu nur auch irgendwie ein PDF oder so draus machen. Was ich dazu noch empfehlen kann, sind die Videovorlesungen. Ich muss dazu vorwarnen, die sind wirklich großartig, die Videoqualität ist allerdings nicht so wirklich toll und man merkt halt, also die wurden 1986 wurden die aufgenommen.
Mhm. Und also die sind halt kurz nach meiner Geburt.
Ja, auch kurz nach meiner Geburt.
Oh, doch, so alt bist du schon.
Ja, so alt bin ich schon. aber also interessant ist, wie aktuell die Inhalte eigentlich noch sind und wie viele Programmiersprachen, viele Features von den Dingen, die da schon in ihrer Vorlesung benutzen, heutzutage noch nicht mal anbieten. Also wenn man sich jetzt sowas wie Java anguckt, also Java hat bei weitem weniger Mächtigkeit als dieses Scheme, was die damals 1986 verwendet haben.
Wenn alles hat, also ja, bis auf Lisp halt, wo du dann echt deine Programme selber sich modifizieren lässt,
genau,
im Normalfall.
Genau.
Genau, ist übrigens auch dieses SIGP, das ist der Titel der 6001er Vorlesung am MIT. Mhm. Das war also quasi die Einführung für die Informatiker bei denen. Yep. Also da sitzt sich am Anfang jeder rein im MIT oder hat bis neulich sich jeder reingesetzt und hat sich das SIGP dann durchpauken lassen und ist ja nur eine der besten Ingenieursschulen der Welt. Also die werden vielleicht wissen.
Genau, Abelson und wie heißt der andere? Sussman heißen die beiden Leute. Und dieser Gerald J. Sussman, der hat auch unter anderem Schemes selbst mit, standardisiert, erfunden, sowas. Ja.
Genau. Und sie sind leider, also im MIT sind sie jetzt neulich auf Python übergegangen, weil sie halt auch gesagt haben, dass oft halt heutzutage nicht mehr so drauf ankommt, dass du deine Algorithmen implementierst, sondern im Grunde steckst du mehr vorhandene Sachen zusammen und musst auf eine saubere Architektur da achten.
Ja. Was ich allerdings, also ich finde, sich auf so einen Level runter zu begeben und sich mal anzugucken, wie sind denn Programmiersprachen intern aufgebaut, das erweitert schon enorm den Horizont.
Klar,
also man will wahrscheinlich auf diese Art und Weise nicht in seiner täglichen Arbeit programmieren. Man will wahrscheinlich auch kein Lisp-Dialekt einsetzen. Obwohl ich kenne Leute, die stehen da drauf und die haben damit ihren Spaß. Das ist auch ziemlich cool. Aber ich finde, man sollte sich einfach so eine Sprache mal angucken, um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Ja.
Genau.
Und also ich muss dazu sagen, ich lese das jetzt nicht als E-Book, sondern ich habe mir das so auf Papier, so auf totem Baum und so gekauft und lese das als Buch.
Wie viel kostet es denn so?
Was auch noch? So 22 Euro irgendwas, glaube ich.
Machbar für eine Menge toter Baum. Richtig, dann komme ich jetzt dran.
Genau.
Genau, ich habe so einen ganz interessanten Artikel gelesen, Extracting Text from HTML. Oder Extracting Article Text from HTML Documents. Klingt erstmal gar nicht so komplex. Da geht es darum, wie man denn aus einem HTML-Dokument den eigentlichen Artikel extrahieren kann. Also ich meine, prinzipiell ist ja so, ja, dann lasse ich einfach alle Tags weg erstmal, so Script-Tags und Gebimsel.
Ja.
Aber dann hast du ja noch jede Menge Zeug wie ein Menü und irgendwelche Kommentare und das ist ja nicht der Artikel. Und der Artikel ist ja, manchmal ist er ausgezeichnet, gekennzeichnet. Wenn du HTML5 hast, kannst du dann deinen Article-Tag benutzen.
Oder die Diffs sind richtig beschriftet.
Aber da gibt's leider klappt es halt nicht immer. Und der Artikel beschäftigt sich ein bisschen damit, wie man denn diese Div-Tags und Headline-Tags und Anchor-Tags und die Positions, ob wie sie denn positioniert sind, ob sie welches CSS-Gebimsel sie haben, wie man all das benutzen kann, um das Ganze dann in zum Beispiel Support-Vektor-Maschinen oder das ganze Machine-Learning-Zeug reinzufüttern und dann einen Algorithmus rausbekommt, der recht sicher den Artikel daraus findet. Sowas wird dann zum Beispiel im Readability benutzt, was ja damals so einen von diesem, was war es, ARC90
genau,
Gebimsel. Genau. So eine JavaScriptlet eigentlich nur war, dass die aus einer Text, aus einer Webseite nur den ganz normalen Text des Hauptartikels rausgezogen hat. Und jetzt auch im Safari zum Beispiel benutzt wird für die Reader-Funktionalität im
Kindle.
Im Kindle wird es benutzt, genau, um, um Webseiten entsprechend schön mobil darzustellen. Ja, auch
so Dienste wie zum Beispiel Read It Later List oder wie heißt das andere?
Instapaper
benutzen das auch, glaube ich.
Genau, richtig. Ja. Und da wird halt so ein bisschen gezeigt, wie hässliches, kaputtes HTML schön segmentiert werden kann. Ein paar Links zu Papers, die dann irgendwie mit K-Means Clustering und andere Sachen zusammenarbeiten. Und eigentlich das, was recht einfach am Anfang klingt, wie kriege ich denn einen Artikel aus einer Webseite raus, weil für Menschen ist das gar kein Thema, schön aufarbeite, wie Computer denn sowas machen, rein technisch gesehen. Also wenn man so ein bisschen auf Data Mining steht, dann ist das ein echt schöner Artikel, den man da durchlesen kann. Tada!
Genau, Extracting Text vom HTML. Okay, dann kommen wir zu unserem quasi letzten Punkt, nämlich so den Vorstellungen, auch wenn wir jetzt schon Artikel vorgestellt haben, aber da geht es ja jetzt wieder eher so um Programme. Und ich hatte vor kurzem den Fall, dass ich so eine Festplatte hatte, die irgendwie nicht mehr richtig laufen wollte. Jedenfalls wollte er dieses X3, was da drauf ist, nicht mehr richtig mounten und hat irgendwas von Superblock gelabert und da habe ich gedacht, scheiße. Und habe mich dann mal auf die Suche begeben und habe ein Programm gefunden, das nennt sich Test Disk. Ist ein GPL-Programm und das ist in Arch Linux ist es drin, bei anderen weiß ich jetzt nicht, aber findet man sicher, also einfach Test Disk. Gibt es auch ein Wiki dazu, also die Seite, die verlinkt ist, ist ein Wiki, die es in mehreren, was es in mehreren Sprachen gibt und ja, da sagt man dann einfach, startet das Ding einfach, der guckt, welches Festplatten gibt es gerade im System und fragt dann halt so ab, was willst du machen? Und in meinem Fall wollte ich halt einfach wissen, es gibt ja Backup-Superblocks in X3, 4 und so weiter, aber hey, wo findet er die? Ich verstehe auch nicht, warum er die nicht automatisch nimmt beim Mounten, ja. Wenn er den ersten, wenn der erste kaputt ist, dann kann er doch gleich mal losgehen und sich den zweiten nehmen oder so. Warum ist es nicht implementiert? Naja, jedenfalls habe ich dann dieses Tool gefunden, habe das laufen lassen, der hat das halt erst durchsucht und hat dann irgendwann gesagt, hör, hier ist der Superblock, nimm den mal und dann kann man beim Mounten das direkt angeben, sagen hier, mounte mal mit dem Superblock und dann geht's und dann habe ich alle Daten runtergenommen und dann habe ich die Festplatte gelöscht.
Schön.
Ja, also das Ding kann noch ein bisschen mehr, das kann auch FAT-Dateien, Partitionen recovern und NTFS Bootsektoren reparieren und sonst was, also kann ein paar Sachen so in Data Recovery Bereich. Aber ich brauche das jetzt nur für den einen Fall. Ja, das ist mein Pick. Test Disk.
Cool.
Vladi.
Ja, ich hatte das schon vor einer Weile ins Doc geschrieben. Allerdings hat mich der Ingo belehrt und mir erzählt, oder mir, sagen wir es mal so, er hat mir bewiesen, dass er es schon mal angesprochen hat und dass ich sogar in der Sendung anwesend war und ich wusste es nicht mehr.
Das, so ein kurz Langzeitgedächtnis.
Aber, nee, das ist mir tatsächlich auch während der Sendung nicht aufgefallen, dass du das erzählt hast. Und darum muss ich das jetzt, dann ist vielleicht auch anderen Leuten so gegangen, dass sie das irgendwie nicht wahrgenommen haben und darum möchte ich das jetzt nochmal ansprechen. Zudem ist das ziemlich cool. Es geht mal wieder um die Z-Shell, die ich hier schon mehrmals empfohlen habe und auch weiterempfehlen werde, weil es einfach die coolste Unix-Shell ist, die es gibt. Und dafür gibt es ein super tolles Framework, was man sich so installieren kann und es nennt sich OhMyZSR und das hat ein Modulsystem, das hat noch weitere Autovervollständigungsskripte für unterschiedliche Dinge und das hat schon eine ziemlich schicke Standardkonfiguration, wie ich finde. Und man kann das halt auch so erweitern und da gibt es dann auch immer mal wieder ein paar nette Module, die man sich installieren kann. Und ich benutze das jetzt zusammen hier auf Mac mit der Z-Shell und habe da so Module für Git und für Mac OS X und für Für was denn noch alles? Ich glaube für Homebrew, also für den Paketmanager, den man so auf dem Mac hat. Und da hat man überall schöne Autocompletion und es gibt vor allem auch eine riesige Auswahl von Themes. Also man kann dann seine Shell auch schön themen und ich habe da jetzt auch so einen, ich muss mal kurz nachgucken, wie dies heißt. Ich habe da auch so ein schönes Theme, was...
Genau, da kann auch jeder so seine Themes hochladen, ne?
Und, ja, man kann dann halt einen Pull auf GitHub das forken, kann ein Theme hinzufügen, kann Pull-Request schicken und derjenige kann, also der Robbie Russell, der das pflegt, der kann dann halt da drüber gucken und das bei sich mit reinmerchen.
Ja.
Alles kein Problem.
Genau.
Und liegt ich auf muss Git, jetzt,
GitHub.
Liegt auf GitHub, genau. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was da mein Theme
ist. Kann man da auch einfach auschecken und dann gleich starten.
Okay, ich kann dieses Theme leider nicht aussprechen. Es ist allerdings ziemlich cool. Ja, ist tatsächlich so.
Ja, probierst du mal, mit welchem Buchstaben fängst du denn an?
Mit und K.
Also du machst die Hörer jetzt hier heiß und
sagst... ich kann das ja nachher verlinken, aber das heißt irgendwie kenne T-H-R-E-I-T-Z. Ich weiß, Kenneth Threads.
Kenneth Wrights.
Kenneth Wrights.
Sein Name.
Ja.
Du hast den armen Mann gerade sehr unglücklich gemacht.
Ich weiß ja nicht, wo da der Vorname aufhört und der Nachname anfängt.
Okay.
Das
ich glaube,
auch.
Kenneth hört uns nicht von daher.
Kenneth Wrights.
Und wenn doch, möge er entschuldigt sein. Nee, möge er uns entschuldigen.
Es wäre cool, wenn der Wäsche herstellen würde, könnte der Wrights Wäsche herstellen.
Jedenfalls, was das Gute ist, viele der Themes, die es da so gibt, haben auch Git-Support integriert. Und dann sieht man auch gleich, wenn man da auf der Konsole in ein Verzeichnis geht, was mit Git versioniert wurde, sieht man dann auch gleich an einer bestimmten Position, in was von dem Branch man sich gerade befindet. Und dieses Theme, was ich da jetzt verwende, das zeigt einem dann auch an, wenn man... Konsolenbefehle ausführt und die keinen Return-Null liefern, dann zeigt es einem auch auf der rechten Seite schön an, dass es mit einem anderen Return-Code zurückkam und welcher das war. Also finde ich super toll und bin immer noch großer Fan der ZSH, darum hier die Empfehlung. Zudem, weil dieses Oh My Satchel schon mal gepickt wurde, habe ich noch einen weiteren eine weitere Empfehlung.
Auch ein Klassiker.
Auch ein Klassiker, auch für die Shell, und zwar den Konsolenbefehl Tree.
Genau. Dem PS so blöd ist, weil er da nicht sieht.
Nee, das ist was anderes.
Nein, du siehst halt die Abhängigkeiten.
Nee, zwischen den Tree nicht? Gibt die Struktur. Du meinst PS-Tree.
Das ist mein PS-Tree, ja, genau.
Und Tree, okay, ja? Ingo kann PS-Tree empfehlen, ich meine nur Tree. Und zwar ist Tree... ein ganz einfacher Befehl, der durch einen Ordner oder den man angibt oder einen Ordner, in dem man sich gerade befindet, durchgeht und die Baumstruktur des Ordners inklusive aller Dateien wiedergibt. Das heißt, ich interessiere mich jetzt gerade, was in Ordner XYZ so alles liegt, und dann sage ich halt Tree XYZ und er zeigt mir dann die gesamte Hierarchie davon an. Ist auch relativ schön, wenn man Inhalte von Ordnern so vergleichen will, dann kann man da einfach ein Tree über mehrere Ordner machen und dann in dessen Div reinpipen und kann sich dann schön die Unterschiede anzeigen lassen.
Ich meine PS-Tree, aber das können wir dann nächste Woche picken.
Also Tree ist auf jeden Fall, das ist klein, es macht einen Zweck, aber den macht es gut und es erfüllt einen Zweck und ist ganz praktisch, habe ich immer mal wieder gebraucht und ist toll.
Ja, Marc.
Ich habe gar keinen Pick.
Du hast gar keinen Pick.
Ich habe OrientDB und Spider Oak. Ich habe schon drüber geredet.
Okay, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, das war's für die, wie heißt die Primzahl?
127.
Ja, wie diese besondere Doppel-irgendwas.
Mersenne,
doppelt Mersenne.
Eine der Mersenne-Primzahlen.
Aber du hast doch gesagt, die ist noch
kubanische
doppelt.
Kubanische, ja.
Ja, egal. Okay, also mit der war es das heute. Radiotux Talk 127. Wir sind wahrscheinlich nächste Woche dann mit der 128 da. Und für die Zahl suchen wir natürlich auch schon mal Vorschläge, was wir dazu Blödes erzählen können. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche und
habt danke. Spaß.
Habt Spaß, genau.
So, tschüssi.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Share Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B Linux,
Tarent und
Fairtrade Software.